Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Hanna Huge.
Moin Moin.
Arabella Wintermeyer.
Hi.
Und wir sprechen über die Serien des Jahres 2024. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hanna, Arabella, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir mal ein bisschen auf das Serienjahr zurückblicken können. Serien führen ja so eine Schattenexistenz bei Cuts, also ab und zu gibt's mal eine Folge zu einer Serie. House of the Dragon hatten wir dieses Jahr besprochen, Twin Peaks Rewatch stand an, den gab's aber sonst. Ist das nicht so das Hauptthema hier bei uns? Und trotzdem wird im Cuts Discord und natürlich auch sonst viel über Serien gequatscht. Hanna, du bist absolute Expertin natürlich bei Serienjunkies, das du ja mitgegründet hast. Wie geht's dir gerade so am Ende des Jahres? Musst du noch ganz viel gucken oder ist es eher so, dass man jetzt schon viel gesehen hat und jetzt so ein bisschen Pause im Dezember?
Ich habe Stress. Ich glaube, man muss immer irgendwie noch was gucken. Auch die Redaktion, wir alle rödeln gerade und bauen die die besten Listen. Ne? Also beste, wir unterteilen das ja immer in beste neue Serien, beste alte Serien, beste Comedy, beste Drama. Also da wird es sehr kleinteilig irgendwann. Und dann merkt man auch immer wieder, auch hier im Podcast habe ich auch gemerkt, ich habe noch ein großes schwarzes Loch, was bestimmte Serien angeht. Also man ist nie fertig. Man hat immer was zu tun und die Liste wird immer länger.
Es ist bei Filmen ja immer so ganz geil, dass man dann einfach sich 2 Stunden hinsetzt und dann hat man es gesehen. Bei Serien ist es ein bisschen wie bei Games, dass es dann so ist, okay, ah scheiße, Final Fantasy VII Rebirth, ich habe nicht die 45 Stunden, das jetzt zu spielen und noch eine Meinung zu bilden. Bei Serien, na gut, man kann mal noch so reinschauen vielleicht oder so, ne?
Ja, und sie sind ja meist auch ein bisschen kürzer mittlerweile, ne? Also die Zeiten von Network, 24 Folgen pro Staffel sind auch passé, also jetzt mittlerweile...
Ey, Baby Reindeer ist fast ein Film eigentlich, ne? Das geht ja so, ich weiß nicht, wie lange das insgesamt läuft, so 3,5 Stunden oder so, also es nähert sich an wieder.
Na genau, und deswegen, also klar, Filme sind dann noch ein bisschen besser, aber es gibt ja auch ein paar längere, ne, die dann auch so in die 3 Stunden oder drüber gehen, aber ja, du hast schon recht, man ist, glaube ich, schneller, es ist befriedigender, ne, wenn man schneller durch ist.
Was ich gemerkt habe, ich habe jetzt so ein Videospiel-YouTube-Kanal jetzt Game-Kritik und da habe ich, ich bin gerade im Urlaub übrigens, ich sitze im Hotelschrank mit einem Mikro, was glaube ich nicht so gut klingt wie sonst, aber volle Transparenz, und da war ich jetzt zum ersten Mal gezwungen, die Bestenliste schon Ende November zu machen, weil der Urlaub eben anstand und das Video dazu und so. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie cool das ist, auch so bei Musikredaktionen, wenn die einfach schon so Ende November ihre Toplisten haben und dann haben die frei so ungefähr. Und das ist ja aber, merken wir, Serienjunkies nicht vergönnt. Und bei den Filmen muss ich auch noch viel gucken, bis wir unser Film des Jahresturnier machen. Arabella, du hast ja coolerweise dieses Jahr auch Cuts-Folgen moderiert und so, bist zu uns ins Team gekommen. Und ich erinnere mich noch, als wir das Telefonat geführt haben, ob du da mal Lust drauf hättest, dass du meintest, dass du auch immer mehr so in diesen Serienbereich reingehst. Wie ist denn das so bei dir? Schaust du viele Serien? Du schreibst schon auch einige Kritiken, ne?
Ja, genau. Also bei mir ist es ziemlich gesplittet eigentlich mittlerweile zwischen Film und Serie, wobei Film nach wie vor das Prä hat. Weil aber das auch so gesplittet ist, versuche ich mir im Serienbereich auch gar nicht so einen riesigen Druck zu machen. Also ich versuche mich dann immer dran zu erinnern, warum ich das eigentlich tue, was eigentlich der Sinn von meiner Arbeit auch dabei ist. Und das ist nicht unbedingt immer alles gesehen zu haben, sondern die Dinge rauszufiltern, die tatsächlich begeistern und die Begeisterung dann möglichst auch zu transportieren. Dennoch spüre ich natürlich auch diesen Druck, ne? Also mir geht's da nicht anders am Ende des Jahres. Was hat man gesehen? Was muss dringend noch nachgeholt werden? Aber ich versuche, mit dem Stress auch ein bisschen zu nehmen.
Ich habe da null Stress bei Serien, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich war, ein paar Jahre war das so, ich gucke das fast gar nicht. Da wusste ich ja wirklich nichts in diesen Folgen. Da war ich mal, aha, was ist das, worüber ihr da redet? Dann habe ich mal ganz viel geguckt und jetzt bin ich einfach so, ab und zu mal eine Serie gucken ist auch ganz gut. So, das ist, ich will dann schon so ein bisschen wissen, was sind die großen Sachen, über die man redet. Aber halt's mir da auch nicht so viel auf. Ich muss aber sagen, dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, es sind unglaublich viele Serien rausgekommen und ich fand so, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, vom Trailer her, von dem, was ich gehört habe, ganz vieles nicht so interessant. Also es gab ganz wenig, was mich so gehuckt hat, bei dem ich dachte, aha, darum geht's, das muss ich sehen, so ungefähr. Und Arabella, du hast mir auch schon im Vorhinein geschrieben, du fandst das Serien ja nicht so stark. Hanna, wie hast du das denn gesehen? Und wie ist es so bei Serienjunkies? Ist das ein bisschen ein schwaches Serienjahr gewesen? Denn ja, so wirkte es, sage ich mal, bei den Nicht-Serienprofis, hatte ich ein bisschen das Gefühl.
Ja, ich würde Arabella auch komplett recht geben. Also eher ein schwaches Jahr oder ein schwächeres Jahr, nennen wir es mal so. Wenn ich so meine Top Ten mir anschaue, finde ich sie doch gar nicht so schlecht. Aber ja, ich glaube, man kann vorweg ja schon sagen, dass es eigentlich ein Ex sozusagen Streikjahr ist. Ne? Der Streik ist ja noch nicht lange her. Corona ist noch nicht lange her. Wir hatten ja auch viele, sage ich mal, Umbrüche in der Branche. Jetzt muss man ja fast sagen, Streaming-Branche, sei es, dass irgendwie Sparmaßnahmen ausgerufen wurden oder Verkäufe, Käufe, Umstrukturierung. Und das merkt man natürlich auch. Aber ich denke, gerade der Streik ist natürlich, gerade auch was die Verkürzung von Staffeln angeht, man merkt es halt, ne? Also so ein Streik, der so lange andauerte, geht auch nicht spurlos an den Schaffenden natürlich vorbei. Und das ist jetzt die Folge davon. Und ich denke, wir werden es nächstes Jahr auch noch sehen. Und dann vielleicht Ende, so in Q3, Q4, wird es sich irgendwann mal entspannen. Und dann würde ich vermuten, dass wir auch ein ziemlich gutes Jahr wieder hinkriegen.
Warum fandst du es nicht so stark, Arabella?
Ich habe mir auch dezidiert nochmal angeschaut, was mir von 22 und 23 hängen geblieben ist. Und da war es einfach viel mehr, was mich über die Sehzeit selbst hinaus noch beschäftigt hat. Also ich erinnere mich noch sehr gut an The Last of Us, an Beef, an Pokerface, an The Curse, an Severance und Co. Und ich, mit Blick auf die Liste von diesem Jahr, glaube ich, dass das nicht der Fall sein wird. Also auch ich habe einige Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben, klar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich überdauert, ob das tatsächlich dauerhaften Platz in meiner Erinnerung einnehmen wird. Ich muss aber gleichsam sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damit zu tun hat, ob dieses Serienjahr nun international so schwach ist oder ob die deutschen Produktionen dieses Jahr tatsächlich stärker sind. Im Vergleich dazu sind mir da aber wiederum sehr viele positive Dinge hängen geblieben. Also ihr habt ja wahrscheinlich beide auf meine Liste geschaut. Ich möchte jetzt auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich erinnere mich an kein Jahr, wo doch so viel Deutsches da in dieser Top Ten vertreten war wie jetzt 2024.
Ja, das hatte ich auch so aus dem Augenwinkel das Gefühl, dass immer mal wieder so eine deutsche Serie rausgekommen ist, die irgendwie interessant klang und die dann in irgendeiner Mediathek war, aber ich nicht gesehen habe. Aber ich hatte auch das Gefühl, man redet mehr über deutsche Serien in diesem Jahr.
Absolut. Also das war wirklich, es war auch so ein bisschen die Vermutung gewesen, als der Streik losging in US, dass das ja eigentlich die perfekte Möglichkeit wäre, jetzt auch auf dem europäischen Markt, ne, irgendwie zu punkten. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass auch die Deutschen irgendwie da so ein bisschen mehr Mut, finde ich, fast hatten. Also ich finde, man merkt an den Serien, Arabella, die du auch vorstellen wirst, und ich habe auch sehr viele deutsche Serien gesehen, dass da einfach so ein bisschen mehr, finde ich, Mut und Innovation und so ein bisschen mal, wir wagen mal was irgendwie drin war, gefühlt. Aber vielleicht kommen wir nachher noch
Komplett.
dazu und können es raus analysieren.
Absolut, mir kommt es auch so vor und mir kommt es auch so vor, als hätten gerade die Öffentlich-Rechtlichen verstanden, dass sie etwas Druck auch haben, ne? Also, dass man ein anderes Publikum abholen muss allmählich, um an Relevanz zu gewinnen. Um behalten geht es ja fast gar nicht. Und dass es eben nicht mehr reicht, nur Krimi XY zu produzieren auf Dauer.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Deutschen ja auch noch gelernt haben. Also wenn ich so daran denke, wie oft man auf so Panels war, wo es immer nur darum ging, wir brauchen auch einen Writers' Room mal in Deutschland oder vielleicht einen Showrunner oder ähnliches. Also ich denke, da hat auch sehr viel Entwicklung einfach stattgefunden in Deutschland. Und wenn das jetzt die Früchte davon sind, dann bin ich sehr happy.
Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass es, wenn wir so auf Produktionsseite schauen, du hast ja schon auch den Streik angesprochen, Hanna. Es gibt ja diese zwei ursprünglichen, sagen wir mal, Typen von Serien, Fortsetzungsserien und Episodenserien. Also früher haben wir quasi alle irgendwie King of Queens oder sowas geschaut im Fernsehen und das war eine Episodenserie, die quasi in sich geschlossen war, auch wenn es da Handlungsbögen mal gab, aber die Folgen haben so ein bisschen für sich gestanden und es hat sich alles irgendwann in Richtung Fortsetzungsserie entwickelt, irgendwie Twin Peaks so der große Aufschlag und dann ging das immer weiter und was wir ja heute ein bisschen haben, ist dieser Trend ja zu diesen Miniserien und kurzen Staffeln irgendwie und das war was ich super lange krass verteidigt habe selber, also wo ich immer gesagt habe, das brauchen wir mehr, wir brauchen diese Serien, die irgendwie kurz sind, die genau wissen, was sie erzählen wollen, die, wo so kein Stück Fett dran ist, gefühlt und so. Und ich merke aber mittlerweile, dass mir total diese Fortsetzung, diese Episodenserie fehlt eigentlich. Also, dass ich mittlerweile manche so Miniseries und Staffeln sehe, die so 5 Folgen haben und mir so denke, hä, das ist es jetzt? Und dann hört man da 3 Jahre nichts mehr von. Dann kommt irgendwie 3 Jahre gar nichts und dann kommt Staffel 2 und dann ist es so, ach, hier geht's übrigens weiter. Und man ist so, was? Worum geht's? Wer sind diese Leute? Muss ich jetzt irgendwie ein Recap mir anschauen oder so? Und es gab so ein paar Serien, die so das clever gemacht haben, finde ich, nämlich Slow Horses und The Bear, die einen unglaublich hohen Produktionsaufwand haben müssen. Also ich glaube, bei Slow Horses werden 2 Staffeln parallel gedreht oder sowas. Die basiert ja auf so Büchern. Und bei The Bear war es auch so, dass sie jetzt 2 Staffeln parallel gedreht haben. Und deswegen kommen die jedes Jahr raus. Und das hat irgendwie was anderes als diese Serien wie House of the Dragon oder so, das jetzt kommt nach 2 Jahren oder 3 Jahre nach der ersten Staffel und man so ein bisschen wieder ein YouTube-Video angucken muss, wer waren die eigentlich alle nochmal? Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass ich so eine neue Lust darauf habe, dass Serien doch in meinem Leben sind, jedes Jahr und auch gerne nicht nur 4 Folgen. Und Hanna, hast du das Gefühl, das ist was, was so ein bisschen fehlt? Wir diskutieren ja manchmal im Katz-Discord dieses alte Gefühl, so dass da wirklich mal mehrere Folgen kommen und es kommt auch jedes Jahr und es ist nicht einfach dann wieder alles weg.
Ja, du sprichst da was an, was, glaube ich, die Chefetagen der Streamer auch sehr beschäftigt. Das sogenannte, ne, Loch der Procedurals. Ne? Also Procedural, immer die abgeschlossenen Episoden, meist ja auch oder beliebt aus dem Crime-Bereich oder Legal-Drama oder Krankenhausserien. Ne? Also wo du wirklich, wie du sagtest, einen Fall der Woche hast und dann noch so einen seriellen Unterbau, wo dann irgendwie die Charaktere sich noch entwickeln über die Staffel oder was miteinander anfangen oder ähnliches. Und da haben wir ja auch gemerkt, dass die Streamer versuchen, das so zu faken. Also ich weiß nicht, wenn wir an so eine Serie zum Beispiel denken auf Netflix wie Lincoln Lawyer, ist eigentlich ein klassisches Legal Procedure. Und deswegen, also Netflix und Co. realisieren, dass bei den Abrufen in den Charts einfach auch ein Rookie oder so perfekt funktioniert. Ich glaube, da sind wir ja auch schon in der 7. Staffel. Mittlerweile ist es, glaube ich, überall im Stream eine der erfolgreichsten Serien irgendwie in Deutschland, also was die Abrufe angeht. Klar, sind auch mehr Folgen, ein paar mehr Folgen. Und ja, dieses Gefühl wie du, dass man irgendwie auch so ein bisschen fast befriedigter ins Bett geht, wenn man dann irgendwie eine Folge oder 2 gesehen hat, dass es abgeschlossen und gut ist. Und ich muss jetzt nicht irgendwie 4 Stunden lang irgendwie die serielle Geschichte sehen. Das spricht auch Leute an. Und ich denke auch immer, dass man so einen Mix braucht. Also ich zumindest brauche das. Also ich will ein bisschen Comedy, sehr viel Drama habe ich sowieso bei mir immer drin. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Topliste ein klassisches Procedural drin, was es noch gibt. Und auch an eine andere Serie, die auch so ein bisschen damit spielt, mit abgeschlossenen Episoden. Und deswegen, also ich gebe dir absolut recht und du sprichst aus dem Herzen der Entscheider, die das mehr haben wollen. Also jetzt, wo es Network eigentlich klassisch nicht mehr gibt, suchen alle die neue Network-Serie, die da irgendwie reinpasst. Also Network im Sinne von Procedure.
Ich fand das halt so krass bei, vielleicht fangen wir mal an mit irgendwelchen Serien, bei Mr. and Mrs. Smith von Amazon, in der Donald Glover und den Namen der Schauspielerin habe ich jetzt gerade vergessen, die spielen so ein Ehepaar, das aber zusammen gezwungen wird eigentlich zu leben, weil sie beide Geheimagenten sind. Es gibt ja auch diese Verfilmung, damals gab es mit Brangelina, und das ist jetzt so quasi ein neues Aufkochen davon. Eine Serie, die einen, fand ich, unfassbar guten Soundtrack hatte. Ludwig Göransson ist da irgendwie mit beteiligt, ist er aber nicht, weil ich habe so ein bisschen so die Mandalorian-Vibes irgendwie da bekommen. Und das ist eine Serie, die ich gesehen habe und dachte, also ich habe die ersten Folgen gesehen und dachte, das ist ja perfekt. So muss man James Bond heutzutage erzählen. Mit diesen beiden Leads, es muss so einen romantischen Unterton geben und die können gerne jede Folge in einem anderen Setting sein. Irgendwie sind sie in so einem Skiresort, dann sind sie irgendwo im Dschungel mal in einer Folge und so. Und dann langsam hat sich angebahnt, dass diese Serie auch einen Erzählbogen hat. Also das ist quasi, wisst, das ist die Trauer, von der ich euch erzählen will. Ich dachte, das kann ich mir jetzt jahrelang angucken. Die beiden können meinetwegen gerne 400 Fälle lösen zusammen. Das ist perfekt. Aber dann habe ich gemerkt, nein, es geht um Trauma, es geht um Psychologie, es geht darum, diese in Therapie zu gehen. Und es geht darum, sich dann in der letzten Folge, 7 oder 8 oder so, gibt es dann gegenseitig abzuknallen. Und dann hieß es, ja, die Serie ist jetzt vorbei. Irgendwann kommt das nochmal wieder mit anderen SchauspielerInnen fertig, so ungefähr. Und das war so eine Serie, bei der ich dieses Jahr so gespürt habe, nein, also in diesem abgeschlossenen Format, in diesem Miniserienformat, zerrinnt mir das quasi zwischen den Fingern, was ich so hier lieben gelernt habe und von dem ich dachte, das ist eigentlich ein gutes neues Konzept. Und ja, deswegen steht die so ein bisschen sinnbildlich für mich, für diesen Wunsch, irgendwie doch mal etwas zu haben, was sich dann doch vielleicht stärker wiederholt. Habt ihr das geschaut?
Ich habe Teile davon gesehen, bin aber auch recht schnell wieder ausgestiegen, weil es mich persönlich gar nicht bekommen hat. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mochte den Film schon nicht. Ich kann generell mit dem Agentensetting recht wenig anfangen und
Ah,
umso
okay.
weniger mit dieser Story Liebe im Kugelhagel. Das gibt mir alles einfach nichts. Klar, irgendwie die Spannung, die aufgebaut wird durch die Geheimnisse, die die beiden haben. Das fand ich ganz interessant, deswegen hatte ich aber auch eigentlich von Anfang an gar nicht das Gefühl, dass das in so abgeschlossene Folgen übergehen könnte, sondern dass es eben diesen großen Bogen gibt. Aber nein, also mich hat es nicht bekommen. Mir ging es auch so, dass ich persönlich zwischen den beiden Hauptdarstellern keine besondere Chemie gefühlt habe. Und dann denke ich mir auch nochmal obendrauf, warum sollte ich mir das ansehen?
Ach, mir ging es genauso, Arabella. Also ich persönlich kann mit Agenten sehr gut was anfangen. Ich mag das unheimlich gern, das Setting. Gerade auch, wenn es irgendwie ein Mann und eine Frau sind. Und also Americans, eine sehr, sehr, sehr geliebte Serie auch von mir. Ich konnte mit den beiden auch nichts anfangen. Also Maya Erskine ist die weibliche Agentin.
Ah ja, genau.
Und ich weiß auch nicht. Also ich finde auch die Chemie zwischen den beiden habe ich wirklich gesucht. Und ich habe sie auch nach all den Folgen, die ich gesehen habe, nicht finden können. Und ich gebe dir recht, Christian. Ich glaube, ein Procedural wäre ganz nett gewesen. Ich hätte es aber nicht geschaut, weil ich finde, gerade bei Procedurals ist es halt extrem wichtig, dass die Chemie für einen passt. Und wenn sie halt nicht passt, dann ist man noch schneller raus, glaube ich. Wunderte mich auch, dass die so gut angekommen ist, die Serie. Na, hat ja, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ich glaube auch ein paar Preise gewonnen dieses Jahr. Ich glaube auch ein Emmy für irgendwas. Also sehr erfolgreich, großer Erfolg auch für Prime Video. Ich glaube, die Abrufe waren nicht so gut, wie sie gehofft hatten. Aber ja, also in meinen Top 10 ist sie nicht und auch nicht in meinen Top 20. Also die muss man ein bisschen weiter hinten
Ja,
suchen.
in 5 Jahren sehen wir dann eine neue Staffel mit völlig anderen Darstellern. Hanna, du hattest erwähnt, dass du irgendwelche Procedurals in deiner Liste hast. Vielleicht willst du mal sagen, welche das waren.
Genau, ich will mal mit einem anfangen. Ich bin sehr happy, dass ich darüber reden darf, denn ich finde, diese Serie findet weiterhin zu wenig Liebe. Und jetzt ist sie leider vorbei. Das war nämlich die Finalstaffel, und zwar rede ich von Evil. Und ich weiß nicht, ob ihr schon
Die
mal von Evil
lieben die
gehört.
Leute im Katz-Discord und sagen immer, man muss das unbedingt schauen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass es bei dir in der Liste ist, dass du noch mal ein bisschen dafür trommeln kannst. Ich weiß, es geht um die katholische Kirche und Monster oder irgendwie sowas. Erzähl mal.
Ich würde sogar sagen, man kann sehr schnell eigentlich sagen, worum es geht. Es ist nämlich eine Serie von Robert und Michelle King. Und da klingelt es immer so ganz laut bei Serienjunkies, denn das sind unter anderem ja auch die Macher von und Macherinnen von The Good Wife. Und Good Wife ist wirklich top, all-time-favorite von mir. Eine der besten Procedurals, finde ich, aller Zeiten, wo es wirklich perfekt funktioniert hat. Einfach so aktuelle Geschehnisse, Charaktere und halt sozusagen in einem Legal Drama noch abgeschlossene, super spannende Cases einfach zu behandeln. Und Robert und Michelle King haben also sich jetzt an die katholische Kirche gewagt, aber in so einem Setting, also für mich ist immer die beste Beschreibung von Evil eigentlich, das ist so wie Akte X. Du hast eigentlich sozusagen zwei Agenten. Der eine ist ein Priester oder soll ein Priester werden, in Anführungsstrichen. Und sie ist halt eine Psychologin und gemeinsam lösen sie halt so Fälle für die katholische Kirche. Und da geht es halt um Dämonen, um teilweise Monster, aber auch, wie ich finde, immer die sehr klugen Folgen, wenn es so um so Internetphänomene geht und eigentlich eher so gesellschaftspolitische Themen. Und es ist super, super charming gemacht. Also die Chemie, finde ich, ist perfekt zwischen den beiden. Wir haben da Katja Herbers, also eine Holländerin, die aber eine Amerikanerin spielt, mit 4 Kindern, sehr, sehr sweet. Und die männliche Hauptrolle spielt hier Mike Coulter und natürlich der Bösewicht Michael Emerson, bekannt noch aus Lost. Fantastisch. Und die sind wirklich wahnsinnig gut. Gerade die erste Staffel mochte ich sehr. Ich finde, dann nimmt sie leider sehr ab. Aber jetzt die vierte hat mich wirklich sehr glücklich gemacht und hat auch ein schönes Finale hingelegt. Ich bin sehr happy.
Okay, nice. Nehme ich mit,
Ist es was für
die muss ich
euch?
irgendwann
Ich
mal
weiß es
sehen.
nicht genau.
Es schreckt mich
Ich
ein
habe es
bisschen
noch nicht
ab, so,
gesehen.
aber ich glaube ja, ich glaube schon.
Ja, ich habe auch
Ach, und
sehr
das.
gebannt zugehört und bin interessiert. Katholische Kirche klingt super. Also
Ja,
kritisch aufgenommen.
und die Dämonen und sowas. Also ich bin leider überhaupt kein religiöser Mensch. Ich habe keine Ahnung davon, aber es ist wirklich also sehr, sehr sweet. Und da ist auch immer so ein bisschen will they, won't they. Und ach, ich habe das immer sehr geliebt. Also ich finde es immer schön, wenn man weiß jede Woche, okay, es gibt eine neue Folge Evil und das ist das Erste, was man schaut am Abend. So ging es mir damals mit Good Wife und so ging es mir auch jetzt mit Evil.
Und die andere ist dann wahrscheinlich Hacks, oder? In deiner Liste?
Genau, Hacks würde ich gar nicht so sehr als also Classic Procedural sehen. Eigentlich sind Procedurals auch immer eher Dramaserien als Comedies. Hacks fällt auch so unter die Comedy-Eigentlich-Kategorie. Klassisch, ne? Single-Camera-Comedy und auch Halbstünde. Hier natürlich auch von HBO
Ältere
Max, also aus
Comedian
dem.
mit so einer jüngeren Comedian zusammen, oder? Das ist diese Serie, ne?
Genau, und es geht so ein bisschen um so einen Generationskonflikt. Jean Smart spielt ganz fantastisch, also es ist eigentlich ihre Show, eine One-Woman-Show, aber auch Hannah Einbender an ihrer Seite spielt auch super. Und es ist so, ich weiß gar nicht, man kann es, finde ich, schlecht in Worte fassen, worum Hex geht, hat jetzt auch einen stärkeren seriellen Unterbau, aber ich fand gerade jetzt auch in der dritten Staffel, die wirklich fantastisch war. Ich würde sogar sagen, dass die dritte mir fast noch besser als die zweite und erste gefallen hat, die schon super waren. Muss man auch erstmal hinkriegen, dass die Folgen auch komplett abgeschlossen sind. Und das schätze ich auch immer sehr, dass es eigentlich eher so ein Thema oder eine Tour oder eine Reise gibt und dann erleben wir also Deborah Vance, wie sie das irgendwie ja, erlebt. Und mit den Side-Charakteren, die auch alle super sweet sind, erlebt. Und dann haben wir eigentlich wie so einen Abschluss. Und ich mag immer gern, gerade bei Procedurals, wenn ich am Ende weiß der Staffel, welche Folgen es gab. Also weißt du, sonst haben wir ja auch immer so ein Blur. Wenn wir so ein Crime-Drama sehen, was in 6 Folgen erzählt wird, dann kann ich mich kaum an einzelne Episoden erinnern. Und bei Hex weiß ich noch ganz genau, welche Episode, worum es da ging,
Ja, das
warum
ist
ich
die
sie
Kunst, ja.
mochte, wo das Highlight war. Best Case wäre natürlich, dass ich die Titel noch erinnere, das weiß ich leider nicht. Aber es ist halt auch wahnsinnig witzig und gut geschrieben und auch kritisch. Also da ist auch sehr viel Ernst mit bei, worüber man noch nachdenken kann, eine Zeit
Ja,
später.
würde ich auch zustimmen. Also ich habe sie auch in meiner Top 10 drin und ich finde gerade diese Mischung aus Humor und Tiefgang macht Hacks so besonders. Also dass man Themen wie Sexismus auch drin hat und Altersdiskriminierung. Aber was mir eigentlich am besten gefällt, ist diese Gegenüberstellung der beiden erwähnten Frauen. Also du hast diese ältere und diese jüngere, die eigentlich in einem sehr ähnlichen und auch sehr schnelllebigen Business gleichsam da sind und ich finde, man wechselt als Zuschauer immer so ein bisschen die Perspektive. Also einmal sehe ich mich natürlich näher bei der jüngeren Eva verbunden und dann merke ich aber, dass ich auch immer wieder den Punkt von Deborah einnehmen kann und das finde ich gelingt dieser Serie so gut. Also den Perspektivwechsel und dass man es immer wieder schafft, beide zu verstehen und das gelingt, wie Hannah schon gesagt hat, immer sehr schön innerhalb von einer Folge selbst sehr gut.
Was ich auch sehr schön finde, wenn ich da noch reingrätschen darf, dieses Jahr war es ja sehr spannend, weil so die Comedy-Sparte sehr dominiert wurde, eigentlich zwischen Hacks und The Bear. Das war immer so das Battle auch bei den Emmys. Und im Endeffekt hat natürlich The Bear sehr viele Preise gewonnen, klar, keine Frage. Ich war sehr enttäuscht von der dritten Staffel, gerade weil ich das Gefühl hatte,
Das
sie
ist
ruhen sich
irgendwie
irgendwie zu.
abgeschmiert, oder? Kann das sein? Ich habe es nach der zweiten, weil also ich bin einer der wenigen Leute, die die Serie überhaupt nicht mag und ich bin nach der zweiten eh ausgestiegen, aber ich habe dann so gesehen, dass es, was heißt sehr schlecht, aber es nicht so euphorisch aufgenommen wurde wie die anderen beiden Staffeln. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Zu Recht. Also wie gesagt, die dritte Staffel ist wirklich, also meiner Meinung nach, ich mochte die zweite sehr, sehr gern, aber die dritte ist, sie ruhen sich irgendwie zu sehr auf. Und ich meine, du hattest ja eingangs schon gesagt, dass sie die sehr schnell produziert haben, auch jetzt in diesen unruhigen Zeiten. Genau, und bei The Bear, hat man wirklich das Gefühl, dass da irgendwie, es gibt manche Folgen, wo einfach nur, es sieht aus wie ein Musikvideo. Also das ist noch nicht mal Chefkoch, das ist einfach nur ein Kochvideo in Anführungsstrichen, wo schöne Musik drunter gesetzt wird und es sieht fantastisch aus, keine Frage, es ist auch super gespielt, aber da wird überhaupt nichts erzählt. Es besteht keinerlei Entwicklung, es ist einfach, es stagniert in seiner Schönheit, die, glaube ich, auch die Serienschaffenden irgendwie da durchexerzieren und einfach sich so drauf ausruhen. Und das habe ich halt sehr geschätzt bei Hex, dass auch in der dritten Staffel da einfach nochmal eine Schippe draufgelegt wird und dass dann nochmal was gewagt wird und nochmal irgendwie ein Twist und nochmal ein Konflikt aufgemacht wird. Und deswegen ist The Bear bei mir dritte Staffel, ich fand sie teilweise unerträglich. Und Fazit, bei den Emmys hat dann auch Hex gewonnen. Mit
Ah, okay.
absolut zu Recht.
Yay. Naja, bei mir ging es ähnlich. Interessant, Christian, dass du sagst, du gehörst auch zu denjenigen, die mit The Bear nichts anfangen können. Ich bin, glaube ich, mit Ende der ersten Staffel schon ausgestiegen, weil ich das immer schon als eine sehr, ja, sehr künstliche Serie empfunden
Ja,
habe.
ich
Also
auch.
es ging ja bei The Bear immer darum, dass es um diesen Stress geht, ne? Also dass man nachempfinden soll, wie ist dieser Alltag in einer Küche. Und ich finde, das war immer sehr durchsichtig, dass der sehr künstlich erzeugt wird. Und ja, da gibt es auch dieses episodenweise Erzählen. Aber ich finde, man hat auch sehr schnell gemerkt, jede Episode folgt einem gleichen Schema, wodurch es auch sehr schnell irgendwie mein Interesse verloren hat. Also dass man künstlich Probleme aufgebaut hat, die dann immer irgendwie natürlich wieder gut enden und in der nächsten Folge kommt das nächste. Also ja, also ich habe den Hype nie so recht verstanden um The Bear, muss ich sagen.
Ja, das gefällt ich da auch immer so ein bisschen, aber ich verstehe, gleichzeitig hat sie mich dann doch auch immer wieder dann gekriegt, auch in der zweiten Staffel und so, aber so, und ich mochte auch die Figuren, aber genau, also man merkt manchmal wirklich, okay, die brüllen sich halt erst mal 10 Minuten an, damit dann irgendwann am Ende wieder alles besser werden kann, ja, und das fand ich auch so ein bisschen sehr transparent in dieser Serie.
Also ich fand gerade in der zweiten Staffel gab es noch viel Variation. Also wenn wir da an die Folgen denken, auch so wie Forks oder die Weihnachtsrückblicksfolge, also ich finde, da waren wirklich wahnsinnig gute Folgen mit bei. Und deswegen glaube ich, war man, oder war ich zumindest doppelt enttäuscht jetzt von der dritten, wo wirklich so gar nichts für mich mehr dabei war. Und das eingetreten ist, was ihr gesagt habt.
Ich habe halt auch nicht so ganz verstanden, warum die unbedingt dann dieses Sternerestaurant daraus machen müssen. Also es passiert dann einfach so. Also wir haben das jetzt und wir haben dann jetzt irgendwie die Kohle und dann machen wir das irgendwie so. Aber das finde ich auch so einen komischen, unsympathischen Unterton, dass irgendwie, also vielleicht ist es auch, wird es in der dritten Folge noch, dritten Staffel noch mehr reflektiert. Und vielleicht liegt es das daran, dass diese Hauptperson irgendwie einen Todestrieb hat und wieder dahin muss, wo es ihr so furchtbar ging. Aber wir haben ja jemanden, der quasi PTSD hat von der Sterneküche und wieder ein Sternerestaurant aufmacht, nachdem diese Sandwichbude nach der ersten Staffel dann ganz gut läuft und so. Also das finde ich auch immer, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber da geht es wahrscheinlich in der dritten Staffel noch mehr rum. Arabella, willst du mal irgendwas von deiner Liste nochmal hier empfehlen? Ich glaube, bisher hast du noch gar nicht selber da rausgegriffen.
Ich kann gerne einfach mit meiner Nummer 1 anfangen. Das wäre Disclaimer in dem Jahr. Und mir haben nämlich 2024 insgesamt so ein bisschen die Serien gefehlt, die tatsächlich einen gewissen Mut erkennen lassen. Und den habe ich bei Alfonso Cuarons erster Serie auf jeden Fall gespürt. Sie ist nicht so wirklich in den Top-Listen international reflektiert. Für mich hat sie einen besonderen Stellenwert, weil sie sehr vieles andere macht als andere Serien. Und das, obwohl es eigentlich ein ziemlich banaler auf den ersten Blick Thriller-Plot ist, der eben dadurch deutlich zugewinnt, dass er so ungewöhnlich inszeniert ist. Wenn man Disclaimer in den ersten Folgen zuschaut, dann könnte man meinen, es sei so eine etwas abgedroschene Geschichte, der durchaus auch misogyne Botschaften anhaften. Es geht im Grunde um eine, ja, um eine sehr erfolgreiche Journalistin, die dann mit ansehen muss, wie ihr Leben aus den Fugen gerät, als ihr ein ominöses Buch zugeschickt wird, in dem pikante Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit enthalten sind. Und dann geht es in den ersten Folgen zunächst darum, wie sich nach und nach alle von ihr abwenden. Wie gesagt, da steckt sehr viel an Frauenverachtenden drin, zumindest ist das der Anschein. Und dann, ich möchte nicht zu viel spoilern, vollzieht die Serie allerdings eine Wendung, die dann eben sowohl bei den Figuren als auch beim Publikum eine gewisse Denkleistung einsetzen lässt. Das hat mir sehr gut gefallen, dass Cuarón diesen Mut hat, diesen Weg zu gehen, weil man muss wirklich bis ganz zum Schluss gucken, um diese Serie dann auch als das zu verstehen, wie sie gemeint ist. Und auf dem Weg dorthin hat sie mir auch sehr gut gefallen, weil Cuarón, wie gesagt, sehr viel untypische Wege beschreitet und zum Beispiel ganz konsequent mit einer Off-Stimme arbeitet, was ja so ein bisschen, ja, No-Go ist eigentlich, das konsequent durchlaufen lässt. Mir aber sehr dabei geholfen hat, diese Figuren besser zu verstehen, auch in der Tiefe und ihre Motive. Und auch sonst, finde ich, ist sie sehr, sehr elegant inszeniert. Also in den Flashbacks, im Arbeiten mit Licht und Schatten. Sehr vieles daran ist sehr, sehr schön. Einiges ist auch sehr, sehr drüber, aber zahlt sich dann am Ende aus, wenn man die finale Auflösung hat, meiner Meinung nach.
Ich würde Arabella da in ganz, ganz vielem recht geben. Es ist mit Abstand, finde ich, auch die schönste Serie, wenn wir von schön im Sinne von wie sie aussieht. Kamera, Schnitt, es ist fantastisch. Dann haben wir natürlich auch noch Cate Blanchett, Kevin Kline. Es sieht einfach unfassbar schön aus. Und ich würde sogar sagen, ich habe jetzt nicht so viele Filme gesehen wie ihr, aber es ist, glaube ich, wenn das ein Film wäre, also es sieht besser aus als viele Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Es ist einfach wirklich handwerklich ein absolutes Meisterwerk. Die Musik, der Tonschnitt, wie die Rückblicke eingebaut sind, es ist wirklich phänomenal. Also wenn man sich dafür interessiert, sollte man auf jeden Fall reinschauen. Was mich leider nichts, was mir leider nicht so gefallen hat, und das hat Arabella ja schon angedeutet, einerseits ist es wahnsinnig mutig, man muss wirklich bis zum Ende durchhalten. Dazwischen ist es aber teilweise unerträglich zu schauen. Gerade natürlich aus den Gründen, die du ansprichst. Ich verstehe sozusagen, warum das so ist. Ich glaube aber auch weiterhin, dass diese 7 Folgen sehr viel besser funktioniert hätten, wären 6. Und dass es auch besser funktioniert hätte, wenn gerade diese sehr wichtigen Sequenzen, die ich auch nicht spoilern möchte, wenn die einen Tick kürzer inszeniert worden wären und einen Tick weniger drüber, dann wäre es, glaube ich, den Zuschauenden einfach, wäre es ihnen einfacher gefallen, reinzukommen. Und trotzdem wäre die Message, die ja am Ende so wichtig ist, wäre trotzdem übertragen worden, meiner Meinung nach. Aber ich gebe Arabella recht, das ist wirklich eine Serie. Ich glaube, ich habe über keine andere Serie so viel diskutiert. Ich habe eigentlich, wir haben auch einen Podcast dazu gemacht, wo ich am Anfang nur die ersten 4 Folgen geschaut hatte, was ganz interessant ist, weil dann natürlich, wie gesagt, also die letzten 3 dann einen großen Twist nochmal drin haben. Ich habe eigentlich gesagt, ich würde sie nicht in meine Top 10 packen. Als ich jetzt die Liste baute, habe ich sie trotzdem in meiner Top 10 auf Platz 9. Es ist wirklich es ist fantastisch. Es ist wirklich die interessanteste, mutigste, Arabella hat absolut recht, Serie dieses Jahr. Und man muss sie eigentlich gesehen haben. Also gerade wenn ihr Filmnerds seid und Filmfans seid, es ist einfach, es sieht so mega gut aus. Es tut manchmal weh, wie gut es aussieht.
Ich fühle mich wie so ein Hund, der, wenn 2 Leute spielen, so Frisbee, und der guckt immer so hin und her, wie die Frisbee so von rechts nach links geht, weil ich natürlich jetzt irgendwie nicht weiß, was ist jetzt da dieser Twist, was ist jetzt, warum ist das jetzt so formal radikal, aber ihr habt mich auf jeden Fall, ja.
Oh, das ist schön, ja. Nee, aber du hast recht, Hanna, ne? Also es gibt auf jeden Fall Sequenzen, die sind schier unerträglich. Ich würde sagen, das gehört dazu, dass es am Ende noch mehr zündet. Aber ja, man muss auf jeden Fall diese Sequenzen überstehen. Wie gesagt, ich würde denken, am Ende zahlt sich's dann aber aus.
Okay, nehmen wir so mit. Was würdet ihr denn sagen, frage ich jetzt mal direkt rein, gab es die Serie in diesem Jahr? Das ist ja immer eine Frage, die man hier gerne stellen kann. Ich hatte nicht ganz das Gefühl in diesem Jahr, ich habe sehr viel von Fallout mitbekommen, als das gelaufen ist. Ich habe das nicht geschaut, weil so Videospieladaption, also ich beschäftige mich sehr viel mit Videospielen, aber Videospieladaption muss immer für mich nicht so richtig sein. Da könnt ihr eventuell was zu sagen. Dann Shogun natürlich, irgendwie total abgeräumt bei den Emmys, war schon sehr im Gespräch. Und dann hatte ich das Gefühl, Baby Reindeer ist noch so eine Serie, die sehr, sehr viel besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt aber auch Millennial-Picks sind. Vielleicht ist bei Gen Z oder sowas ganz anderes irgendwie wichtig gewesen in diesem Jahr.
Hannah, Maxton Hall.
Das habe ich noch nie gehört. Okay, ist das
wahrscheinlich. Nichts verpasst, Christian, in dem
Fall. Was ist das?
Hanna, mach du gern, wenn du willst.
Oh je, nee, also hier, wenn du über die Millennials oder noch jünger gehst, Maxton Hall war so der Überraschungshit eigentlich, Prime-Serie. Ich glaube auch eine Buchadaption von irgendeinem, ich weiß gar nicht, bestimmt auch bei BookTok irgendwie sehr beliebt. Ja, geht natürlich um so Teenie-Liebe, ganz interessant, auch eine deutsche Produktion, die aber sehr so auf Englisch in Anführungsstrichen produziert wurde. Sah relativ gut aus, muss ich zugestehen, und war halt ein Mega-Hit für Prime. Also neben Fallout, glaube ich, die größten Hits. Und bei der jüngeren Generation der Hit. Aber nicht, glaube ich, bei uns in den Top Ten.
Nein.
Was würdet ihr sonst sagen? Was waren die Serien des Jahres?
Ich würde nur noch, also ich wollte zustimmen. Fallout würde ich auf jeden Fall auch sehen. Baby Reindeer ebenso. Ich würde, was dem noch am nächsten kommt, noch House of the Dragon hinzufügen. Was wahrscheinlich auch einfach mit dem zu tun hat, dass man da noch diese folgenweise Ausstrahlung hat und so ein bisschen was von Eventcharakter fühlt. Wobei in der insgesamten Wahrnehmung wahrscheinlich die 2. Staffel da etwas abgenommen hat gegenüber der 1., auch wenn ich persönlich House of the Dragon auch in der Fortsetzung noch sehr, sehr stark fand.
Stimmt, das nehme ich, glaube ich, so ein bisschen raus, weil das mit die einzige Serie ist, bei der ich so richtig noch investiert bin tatsächlich. Und dann denke ich immer, dann kann ich nicht von mir auf die Allgemeinheit schließen, weil ich nicht so genau weiß, wie das bei anderen ist. Diese Herr-der-Ringe-Serie läuft auch immer noch, Hannah, oder? Die ist in diesem Jahr, also dieses Fantasy-Battle, die haben doch ursprünglich auch im gleichen Jahr gestartet und diesmal waren sie wieder auch beide zusammen zurück, ne?
Genau, diesmal hat sich, glaube ich, Prime nicht ganz getraut, in den direkten Battle zu gehen. Also sie wurden zumindest nicht zur selben Zeit ausgestrahlt. Das war ja schon Wahnsinn damals, in 2022 war es, glaube ich. Aber ja, die Herr-der-Ringe-Serie lief auch. Aber ich glaube nicht, dass sie auch bei uns in den Top 10 gelandet ist. Also ich habe sie gesehen, Ich fand die zweite potenziell besser als die erste, aber ich finde sie immer noch fernab von wirklich gut. Also mir zumindest gefällt sie nicht. Und da sind ganz viele Probleme, die ich habe mit der Serie, aber ich glaube, das könnte einen ganzen Podcast füllen.
Sprengt den Rahmen, aber scheint kulturell auch, also es werden, haben sicherlich Leute geschaut, oder? Weil wenn es auf Prime ist und Herr der Ringe draufsteht, aber es hatte irgendwie, also so popkulturell keine große Relevanz gefühlt, oder? Also ich habe kaum jemanden darüber länger sprechen
Also
sehen.
ich schon, also
Okay.
gerade, ja, doch, also ich würde sagen, jetzt auch so die Herr der Ringe-Nerds sind da schon, glaube ich, ziemlich tief drin. Sie haben auch eine relativ große Press-Tour gemacht, also da war schon einiges von zu spüren, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, wie lange Bezos das wirklich noch finanzieren wird, weil das Budget natürlich verrückt ist. Also wir reden mittlerweile ja, dass die ersten beiden Staffeln angeblich fast 1 Milliarde US-Dollar gekostet haben.
Ja.
Also das sind einfach Budgets, die alles sprengen, was wir bis jetzt jemals irgendwie gesehen haben. Und da sind ja irgendwie so kleine, popige, weiß nicht, 200 Millionen für Game of Thrones irgendwie nichts dagegen. Oder 250 für die beiden Arcane-Staffeln. Also, ne, das sind einfach Budgets und ich frage mich wirklich, wie lange Bezos das noch durchziehen wird.
Ja.
Weil ich glaube, dass das Delta, wie man immer so schön sagt, also die Frage, wie teuer war die Serie und wie viele Leute haben es geschaut oder sind neu auf die Plattform gekommen. Ich weiß nicht, ob die Rechnung wirklich sich ausgeht. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei Prime ist die Rechnung ja eh so ein bisschen verquer. Also das ist ja auch eher so ein bisschen
Ja,
wurscht, in
klar.
Anführungsstrichen. Aber ja, also du hast schon recht, sie lief, hatte sie jetzt sehr viel Buzz, glaube ich eher nicht.
Das war bei Fallout anders, ist ja auch bei Prime gelaufen und sowieso machen die ja super viel, also so im Videospiel-Adaptions Zeug, ich glaube an, jetzt mache ich mal Mikro, Moment, hier ist so ein Bzzzt. Warte mal.
Ja, wir hören Falter, glaube ich, oder, Christian? Das klingt wie so eine Motte in deinem Schrank.
Ja, genau. Bzz,
Besuch.
bzz, so, jetzt, nee, jetzt müsste es wieder gehen. Fallout krass eingeschlagen. Die arbeiten ja auch an, was war das noch, God of War und keine Ahnung was. Also eben, ich sehe immer auf den ganzen Gaming-Seiten so, Prime macht das, Prime macht dieses, so ein bisschen wie Netflix diese ganzen Animes macht zu diesen ganzen Videospielen. Wie fandet ihr das denn, die erste Staffel Fallout? Arabella, vielleicht du?
Mir hat es erstaunlich gut gefallen. Also nach The Last of Us war das jetzt die nächste Videospieladaption, wo ich mir dachte, es kann tatsächlich scheinbar auch gut gehen, wobei ich mir im Voraus eigentlich gar nichts davon versprochen hatte, gerade was diesen besonderen Look and Feel der Spiele angeht, aber auch vor allem diesen skurrilen Humor, ob man den tatsächlich übersetzen kann, da war ich sehr, sehr skeptisch. Ist aber meiner Meinung nach sehr gut gelungen, also sowohl optisch diesen retrofuturistischen Charme da in die Serie zu übersetzen, aber vor allem auch eben diesen, ja, dieses ständige Changieren zwischen Brutalität und derbem Witz hat sehr gut funktioniert. Ich fand auch die Wahl der Protagonistin sehr gut, also an der man dann diesen Culture Clash auch sehr gut durchführen konnte, als sie dann eben die Bunker verlassen muss und als ja beschützte junge Frau auf das trifft, was der Rest der Menschheit an der Oberfläche erlebt hat. Dann hat mich die Serie sogar noch überrascht. Also es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, über weite Teile sie zu gucken. Und später kam aber noch hinzu, dass man durchaus auch eine bissige Kritik übt, etwas verschachtelt und jetzt auch nicht zu sehr offensichtlich. Aber wie gesagt, das hätte ich da in dem Fall nicht erwartet. Deswegen war ich positiv überrascht, nämlich an Privatisierungstendenzen beispielsweise. Also da wird dann auch noch mal speziell auf Vault-Tec geguckt und wie es eigentlich dazu kam, zu dieser Apokalypse, dass es überhaupt notwendig war, in die Bunker zu gehen. Also es war sogar noch in Teilen intelligent. Ich war positiv überrascht, ich war angetan.
Ich würde auch wieder Arabella in allem recht geben, was sie da sagt. Gerade dieses Worldbuilding, was ja so exzeptionell ungewöhnlich auch ist in den Spielen. Und ich bin großer Fallout 4 und New Vegas-Fan. 3 leider nicht so viel gespielt. Aber das sozusagen wieder, ja, darzustellen auf der dann kleinen Leinwand, in Anführungsstrichen, der Serienleinwand, das hat wirklich funktioniert. Und Jonathan Nolan hat da einfach einen fantastischen Job gemacht. Und wir wissen ja auch, dass er selber auch die Spiele gezockt hat. Und ich glaube, Christian, das ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir jetzt auch gemerkt haben in den letzten Jahren. Früher wurden ja irgendwie alle Spiele adaptiert und es war irgendwie eine Adaption schlimmer als die nächste, weil da irgendwer, keine Ahnung, das Drehbuch geschrieben hat oder die Regie geführt hat, der meist war es, der keine Ahnung hatte von den Games oder
Meist war es
das war
Uwe
halt
Boll,
so.
ja.
Na, so weit weg davon. Aber jetzt auch da haben die Streamer, würde ich sagen, dazugelernt, dass man wirklich ja auch Leute nimmt, die mit der IP irgendwie was anfangen können. Und deswegen, Fallout hat fantastisch funktioniert. Und ich würde Arabella auch recht geben, es ist hochgradig amüsant zu gucken. Also ich würde sogar fast sagen, unter meinen Serien, also neben Hacks, habe ich, glaube ich, bei Fallout am meisten gelacht. Und hatte sie sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen, also da, wenn ich an Fallout denke, dann schmerzt mir auch immer wieder die Umsetzung von Witcher, wo ja auch wieder so ein Beispiel für war, dass man halt jemanden nimmt, der mit den Büchern nichts anfangen konnte und leider auch mit den Spielen nichts anfangen konnte. Also ich meine jetzt nicht Henry Cavill, sondern Henstridge, also auf Seiten der Showrunner und der Showrunnerin und auf Seiten des Writers Room. Und ja, das merkt man leider. Und hier bei Fallout merkst du die Liebe zu den Spielen in jeder Szene. Und in jeder Kleinigkeit und in jeder Einstellung. Deswegen, ich glaube, es könnte dir sogar gefallen, wenn du Fallout die Games magst.
Ja, genau, bin da nicht der Mega-Fan, aber ja, fand ich auch ganz, ganz interessant. Ja, ich weiß immer nicht, bei diesen, auch den, wenn die Fans dann die Verfilmung machen und so, es kann auch manchmal ein Problem sein, ne? Also ich finde auch die heutige Zeit so alles voll mit Easter Eggs und dies und das so. Ich fand so vom Look, vom Schauspiel, was ich so gesehen hatte, so hat mich nicht so ganz interessiert, aber ja, muss es ja vielleicht auch nicht. Vielleicht schaue ich noch mal irgendwie rein. Etwas, das ich abgebrochen habe nach 4 Folgen, weil ich es überhaupt nicht mochte, ist die mit den meisten Emmys ever ausgezeichnete Serie überhaupt, glaube ich, Shogun. Die habt ihr auch beide auf euren Listen. Arabella, willst du mal eine Lanze dafür brechen vielleicht?
Ja, mir hat Shogun sehr gut gefallen, weil es auch wieder etwas Neues war in dem Serienjahr. Also ich habe meistens keine Disney-Serien in meinen Top-Listen. Das ist tatsächlich meine
Eigentlich ist es
Ausnahme.
FX, glaube ich, ne? Aber in Deutschland lief es bei Disney, ne?
Gut möglich. Auf jeden Fall, was auch immer dort landet, es landet dann selten auf meiner Liste. Hier hat mir das aber tatsächlich sehr gut gefallen, wie man eben auf das Japan im 17. Jahrhundert blickt. Also es war ein anderer Blick. Es war nicht dieser typisch westliche. Also man hat durchaus mal eine europäische Perspektive als unzuverlässig gezeigt, die eben nicht dieses klassische Koloniale auch nochmal reproduziert. Vor allem aber fand ich es interessant, dass man eben beides gleichberechtigt nebeneinander stellt. Also dass man, da ging es mir ähnlich wie das, was ich über Hex sagte, dass ich mich innerhalb von einer Folge dabei ertappt habe, dass ich die Perspektive wechsle, dass ich quasi beide kulturellen Gepflogenheiten sehe und mich eigentlich auf einer Seite vermute und dann lerne, ach nein, das ist ja auch interessant, das ist, kann man auch so sehen, das ist irgendwie der Vorteil, wie man das im Japan des 17. Jahrhunderts gemacht hat. Das heißt, für mich war immer dieser Wechsel zwischen den Kulturen, diese Gegenüberstellung, ohne die eine über die andere zu stellen, das, was mir das sehr gut gefallen hat. So weit, dass ich den Hype in ganzem Maße verstehe, würde ich persönlich nicht mitgehen. Dafür hat sie dann auch zu viele Schwächen für mich gehabt. Die waren dann ja teilweise auf schauspielerischer Ebene, vor allem aber auf visueller Ebene zu finden. Also teilweise hat es einen sehr störenden Filter für mich gehabt, was mir nicht so
Ja,
gut
was war
gefallen
das
hat.
eigentlich? Das hat mich auch
Ja.
gewundert, ja.
Aber geschichtlich, also ich bin dran geblieben. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Den Hype, wie gesagt, würde ich nicht mittragen, aber es war auf jeden Fall unter den besten. Ich weiß nicht, ob es in einem anderen, in einem stärkeren Jahr in meinen Tops drin wäre, aber für dieses Jahr gehört es auf jeden Fall zu den Highlights, zu den besonderen Dingen, die wir gesehen haben, wie ich finde. Aber ich weiß
Ich
nicht, wie
fand
ging
es
es
halt
euch?
dann trotzdem irgendwie so ein sehr, also das ist ja genau basiert auf dem Buch, es gab ja auch schon mal eine Verfilmung
Ja.
davon, ne, das ja von einem Engländer, glaube ich, geschrieben wurde und ich fand es irgendwie,
Clavel,
obwohl
James
es
Clavel.
so, ah, okay, obwohl das so nah sein wollte an den japanischen Gepflogenheiten, es auch ein Team in Japan gab und so fand ich das trotzdem so seltsam mit dem Holzhammer, also diese Szene, wo die Schiffe da so um die Wette fahren, irgendwie wie in so einem Fantasy-Film oder sowieso diese Hauptfigur, bei der ich so dachte, würde ihm nicht sofort jemand den Kopf abhacken mit einem Katana, wenn er sich da so blöde aufführen würde am Anfang, also irgendwie war mir das doch zu plakativ irgendwie. Es soll dann, glaube ich, ja, je länger das läuft, immer feinfühliger werden und so. Soweit habe ich es nicht durchgehalten, ja, aber ich fand es. Und dann noch dieser seltsame Filter, wo ich dachte, macht Zack Snyder hier die Serie oder was ist los? Genau, also mich hat da vieles ein bisschen abgestoßen, aber Hanna, du mochtest das auch, ne?
Genau, ich mochte es auch sehr gerne. Genau, diese ganze 18 Emmy, ich glaube, ne, 18 Emmys hat Shogun mit nach Hause genommen. Das war natürlich alles auch extrem drüber irgendwie. Und im Endeffekt bin ich auch immer noch ein bisschen bisschen traurig, dass sie doch noch eine zweite Staffel gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet. Eigentlich sollte ja Shogun nur eine Staffel haben. Und da man, sag ich mal, gemerkt hat, dass die Kategorie der Miniserien, ne, mit Baby Reindeer und Ripley ziemlich stark besetzt sind und die Kategorie der Dramaserien relativ schwach besetzt sind, hat Disney halt gesagt, also als Muttersender auch von FX, ja gut, dann geben wir halt Shogun noch eine zweite Staffel und dann rückt sie, ne, in die Drama-Kategorie. Und das ist natürlich sowas, wo ich immer so, wo Serien-Junkies, glaube ich, auch
Teurer
immer die
Emmy.
Augen rollen. A, das, ne, klar, und zum anderen aber auch diese Frage, wenn ihr nicht wirklich eine zweite Staffel erzielen wollt, und ich finde auch, wenn man das Ende gesehen hat, es ist eigentlich ein schönes, also was heißt schönes Ende, es ist ein Ende, man muss nicht unbedingt weitererzählen oder man hätte es auch so belassen können, dann, ach, dann grumpy, dann grummelt das immer so ein bisschen bei mir. Ich gebe euch aber auch recht und Arabella dir auch, also ich finde, es ist teilweise tiefer, als man denkt. Man darf ja auch nicht vergessen, das Buch ist ja auch recht amüsant geschrieben. Also es ist ja, ich will es jetzt nicht Schmöker nennen oder sowas, aber es ist ja wirklich auch ein Unterhaltungsroman, nennen wir es mal so, und deswegen ja auch so wahnsinnig erfolgreich auch gewesen damals. Und ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Umsetzung. Also wir alle haben, glaube ich, mehr Untertitel gelesen als je zuvor, Amis glaube ich sowieso, weil es wirklich einfach, man muss wahnsinnig viel lesen. Man erfährt auch relativ viel natürlich auch von der japanischen Kultur. Und als jemand, der sich irgendwie sehr für so Historienserien interessiert, auch die Kostüme, das ist einfach so wunderschön. Und die Sets, die sie gebaut haben, das sieht einfach toll aus. Und da merke ich einfach, dass ich da so ein Sucker bin, auch für Shogun. Es ist jetzt nicht ganz oben bei mir in der Liste. Ich glaube, ich habe es auf die 6 gepackt, aber ich finde es schon auch sehr sehenswert. Und Christian, die 4 Folgen kriegst du auch noch durch. Also da passiert noch ein bisschen was.
Nein, nein, ich muss das ja nicht gucken. Ich kann ja sagen, ich möchte nicht. Aber ich glaube es euch gerne und vielleicht dann bei Staffel 2. Die dritte, also wir haben jetzt gesagt, okay, Fallout war eine Serie des Jahres, Shogun, viel besprochen und dann Baby Reindeer, ein sehr unerwarteter Hit, hatte ich auf jeden Fall so das Gefühl. Es ist von einem Comedian gemacht, er spielt sich selbst, es basiert auf einem Bühnenprogramm. Er hatte mal eine Stalkerin, die ihn verfolgt hat, das sehen wir in den ersten Folgen, er arbeitet in so einer Bar, die kommt da, Martha heißt sie, glaube ich, ne? Sie kommt da rein und ist auf einmal in seinem Leben, hat irgendwann seine E-Mail-Adresse, schreibt ihm die ganze Zeit E-Mails, ist auch übergriffig, sexuell übergriffig ihm gegenüber. Und die Frage, die so ein bisschen im Raum steht in dieser Serie, die ganz interessant ist, ist, warum lässt er das mit sich machen? Also er geht erst sehr, sehr spät zur Polizei, und irgendwann kommt raus, es gab ein schlimmes Ereignis in seinem Leben, das ihn traumatisiert hat und deswegen sieht er irgendwas in dieser, Stalkerin oder sieht etwas darin, wie sie ihn sieht. Und ich habe das so geschaut. Uns eben auch aufgeholt für diese Folge, weil ich dachte, das muss ich jetzt mal wirklich gesehen haben, immerhin. Und dachte am Anfang so, ja, okay, ich habe manchmal auch ein bisschen Problem mit diesen derberen britischen Serien, weil der Humor oft so, also das ist ja auch eine Serie, die auch humorvoll sein soll, wenn Leute sich da Wanker gegen den Kopf werfen, alle 3 Minuten. Das ist was, mit dem ich meistens nicht so vibe. Aber ich fand dann, als dann der Twist kam und als es dann noch weiterging, das irgendwann tatsächlich ganz interessant, also was über traumatische Erfahrungen, Übergriffigkeiten und dann, wie sich die Persönlichkeit selbst dadurch verändert, erzählt wird. Und dann fand ich noch ganz interessant, wie das so weitergesponnen wurde von der Serie, bis er fast so ein bisschen in ihrer Rolle ist. Also ich fand, die hatte so ein paar interessante Ideen. Vielleicht kann man es ein bisschen mit I May Destroy You vergleichen, die stärker war, würde ich sagen, aber wo auch so bestimmte Übergriffigkeiten im Mittelpunkt stehen und dann die Konsequenzen, die daraus irgendwie entstehen. Und ja, ich fand es nicht so gut, wie es gemacht wurde. Ich finde es nicht eine der besten Serien des Jahres, aber viel Gesprächsbedarf hat man, glaube ich, danach. Arabella, ich glaube, du hattest das unter der Liste eher etwas ärgerlich mir geschickt. Wie fandst du Baby Reindeer?
Nein, nicht mal unbedingt ärgerlich. Mir hat die Serie tatsächlich auch, na, ich weiß gar nicht, kann man sagen, gut gefallen. Sie hat mich auf jeden Fall gepackt. Ich hatte sie auch gesehen, bevor der Bass kam. Das heißt, ich hatte noch keine Ahnung von den unangenehmen Überraschungen, die mich da erwarten werden. Und mich hat dieser Horror sehr schnell gepackt. Also gefühlsmäßig wird es ja jede Folge irgendwie nochmal schlimmer und nochmal eins draufgesetzt. Das hat mich persönlich sehr bei der Stange gehalten. Ich finde aber auch, dass es eben nicht nur reißerisch ist, du hast es ja auch schon gesagt, sondern dass sie auch sehr gut damit umgeht, mit dem, was sie da erzählt. Also sie ist durchaus, finde ich, angenehm komplex, gerade in der Darstellung von Donny und eben auch der Frage, wieso geht er nicht direkt zur Polizei? Was mir sehr gut gefällt am Baby Randy ist, ist, dass nämlich so dann auch aufgebrochen wird, dieses ja vermeintlich perfekte Opfer, dass das das Einzige ist, dem man Glauben schenken kann. Ja, deswegen, insgesamt hat mir Baby Reindeer gut gefallen. Ich würde es dennoch nicht in meine Top-Liste packen, weil alles, was dann danach passiert ist, diese ganze Internetsuche nach der echten Martha, die Rezeption der Serie insgesamt, mir etwas sauer aufgestoßen ist. Also ich kann nicht leugnen, dass in dieser Begeisterung für die Geschichte ja auch ein gewisser Voyeurismus drin steckt. Und mit dem fühle ich mich nicht ganz wohl. Deswegen hat die Serie für mich so einen etwas unangenehmen Beigeschmack, würde aber dennoch sagen, handwerklich erzählerisch toll gemacht, auch wichtige Themen angestreift, gerade eben auch mit einem männlichen Opfer und dann auch wieder der, was da mit dranhängt, dass er dann wiederum auch in eine gewisse, in Anführungsstrichen, Täterschaft geht, die Menschen um sich herum verletzt. Angenehm komplex, aber nicht Top-10-Material für mich persönlich.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich habe Baby Reindeer auf der 4. Für mich ist es absolut Top-10-Material aus all den Gründen, also aus all den positiven Gründen, die ihr genannt habt. Und ich fand auch gerade also diese Episode 4, wo wir wirklich mal erfahren, was mit ihm passiert ist, was die Vergewaltigung angeht, was das Grooming angeht, das hat mich schon extrem umgehauen, glaube ich, wie kaum eine Episode in diesem Jahr. Und dafür allein, glaube ich, hat Baby Reindeer bei mir auf jeden Fall irgendwie einen Top-Platz verdient. Ich finde auch Richard Gads spielt es sehr, sehr gut. Ich fand auch diesen Rückblick da nachher in Schottland auch sehr interessant, auch das Ende. Jessica Gunning, ne, als Martha, finde ich, spielt auch fantastisch, so als Neuentdeckung auch des Jahres. Also da waren viele, viele Aspekte drin, die mir gefallen haben. Und gerade der Punkt, Arabella, den du auch nennst, das ist natürlich verrückt immer, ne? Da bin ich auch, also da bin ich irgendwie dann auch raus, wenn es dann nachher darum geht, wer jetzt wer ist. Es hat mich aber damals schon, ich weiß noch, als ich die erste Folge guckte und der Disclaimer erscheint mit irgendwie, this is a true story, dachte ich schon so, hä, das ist aber komisch. Und ich meine, na, nachher jetzt der Prozess, nicht der Prozess, aber die Klage läuft ja immer noch. Also die in Anführungsstrichen echte Martha klagt ja auch gegen Netflix. Ich weiß, dass es da auch jetzt bei dem Prozess sozusagen, Netflix hat versucht, sich zu verteidigen und alles. Aber soweit mir bekannt ist, zum jetzigen Zeitpunkt wurde das abgelehnt. Also der Prozess kann voranschreiten in den USA. Und jetzt weiß ich auch nicht, also ich muss da gar nicht tief reingehen, ob ich jetzt glaube, dass sie recht hat oder wer da recht hat oder ähnliches. Aber ich finde doch immer ganz interessant, weil mich das auch einfach interessiert, wie so Disclaimer gebaut werden in der heutigen Zeit. Und das A true story, this is a true story, hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und deswegen finde ich eigentlich auch Baby Randy interessant, jetzt auch für die Zukunft von Disclaimer, was das angeht. Und gerade wie Netflix da jetzt auch reagieren wird und ob die Klage sozusagen durchgeht, ob es einen Prozess geben wird oder nicht. Keine Ahnung, mich interessieren solche Sachen immer. Dass das natürlich auch mit ganz viel, also Arabella, du hast es ja angedeutet, da wurden ja verschiedene Produzenten auch denunziert, ne, und gesagt, du bist derjenige, der ihn vergewaltigt hat oder irgendwas. Also das ist ja furchtbar, das ist immer verrückt, wenn da Leute auch persönlich angegriffen werden. Trotzdem hat Baby Reindeer bei mir irgendwie einen besonderen Stellenwert dieses Jahr und ich fand es auch mit Abstand eines der Highlights aus dem Nichts, wie du sagtest, Christian. Keiner hatte Baby Reindeer auf der Liste.
Genau, er natürlich schon länger irgendwie daran. Das fand ich immer so witzig. Das fängt er immer an mit solchen Texts von Martha, in dem sie ihm Baby Reindeer nennt und dann wird dieses Baby Reindeer so rot und dann steht irgendwie Idea and written by him. Also dann steht so er und das ist so witzig, weil das ist ja nicht written by him, was wir gerade gesehen haben, sondern es ist ein Text von Martha. Also das ist schon natürlich auch interessant, so irgendwie wie er sich so ihre Geschichte auch jetzt so nimmt für seine, obwohl er natürlich auch das Trauma erlitten hat und so. Ich bin aber gerade noch gar nicht reingegangen. Ich habe noch gar nicht geschaut, was ist da jetzt rausgekommen und was sagt sie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass in einer Zeit, in der das gerne gemacht wird, eine Geschichte, um ein Trauma zu erzählen, weil das einfach so ubiquitär heutzutage ist und auch Psychologie und so einfach so groß ist mittlerweile und das Reden auch über Traumata und so, ist es trotzdem anders gemacht worden hier, finde ich. Und das fand ich deswegen interessant, glaube ich, dass es nicht so genau darum ging, es passiert was und wir müssen rausfinden, warum macht er das, sondern auch, wie hat ihn das, was ihm angetan wurde, dann selber verändert und wieso kann er auch nicht ganz verstehen, wie er überhaupt ist jetzt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und auch, dass die Serie keinen klaren Ausweg daraus findet, sondern er dann ja doch so ein bisschen parallelisiert wird auf einmal zu Martha am Ende. Das fand ich irgendwie cool. Okay, was gab es denn noch für Serien in diesem Jahr, über die wir sprechen müssen? Hanna, vielleicht können wir mal eine Serie hier ansprechen, die auch eine ist, wo wirklich sehr viel getrommelt wurde, immer im Katz Discord, und die ich jetzt auch endlich geschaut habe, fast bis zu Ende. Du hast die dritte Staffel hier auf deiner Liste stehen, Industry. Das ist ja die Serie, bei der viele sagen, die füllt jetzt die Succession-Lücke in unser aller Leben. Und ich muss noch mal sagen, was das doch für eine Lücke ist. Also ich hatte mal mit Succession ja auch über Staffeln große Probleme, bis ich die vierte dann wirklich genial fand. Und jetzt nach dieser Trump-Wahl, wo dieses Kabinett da wieder vorgestellt wird, wo man wirklich denkt, sind das Politiker oder ist das irgendein neuer Expendables-Film, muss ich oft an diese seltsamen Leute aus Succession denken, die wir da gesehen haben, diese Opportunisten, die da also hehre Ziele vorgegaukelt haben, um dann doch nur die Karriereleiter emporzuklimmen. Und darum geht es ja auch um Industry. Also spielt ja in London in einer Bank, Pierpoint, und da haben wir verschiedene junge Leute, die quasi anfangen, da die Karriereleiter auch emporzuklimmen. Und ja, es ist so eine, man könnte sagen, vielleicht so eine Mischung aus so Succession und Euphoria, aber es wird abgründiger, je länger das eigentlich geht. Am Anfang denkt man noch, okay, die lernen sich so kennen und die finden sich ganz interessant und dann merkt man eigentlich, jeder liefert den anderen immer nur ans Messer, vor allem am Ende einer Staffel. Und ich hatte eine seltsame Erfahrung damit. Ich hatte von Anfang an gehört, die Serie wird immer besser. Also durch die erste Staffel muss man durch, dann ist die zweite Staffel ein bisschen besser und dann ist die dritte Staffel genial. Ich hatte eine andere Erfahrung, ich fand die erste ganz gut. Dann gab es so einen Reset in der zweiten Staffel, in den ich erst nicht reingekommen bin. Dann fand ich die zweite Staffel wirklich genial, weil die Serie, finde ich, zwei Sachen krass parallelisiert in der zweiten Staffel. Das ist diese Akquise von den Kunden und das in eine Beziehung gehen mit diesen Kunden und auch Sex mit ihnen haben. So, das wird quasi in jeder Beziehung, die da ist, wird das ausgespielt. Und ich bin der dritten Staffel völlig verloren. Ich habe 5 Folgen gesehen. Ich fand das sau schlecht bis jetzt, was ich da gesehen habe. Und Kit Harington als dieser komische Boss von dieser seltsamen Firma Lumi geht mir gar nicht rein. Also ich bin ein bisschen verloren in der dritten. Die dritte Staffel wirkt so sehr karikaturesk auf mich und wirklich so, als würde man versuchen, so ein Knockoff-Succession zu machen, wo ich bei der zweiten Staffel dachte, hier haben sie es perfekt irgendwie kondensiert, was diese Serie für mich ausmacht. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mit dieser Serie gelernt habe, Leute, es sind einfach Serien cool, wo Leute so ein Game spielen. Also ob das Game of Thrones ist oder ob das irgendwie Succession ist oder ob das Industry ist, wo Leute sich so versuchen, irgendwie so an die Spitze zu wieseln und wir wissen, ein paar werden es schaffen, ein paar werden draufgehen. Das ist doch was, was ich immer sehr gerne schaue. Hanna, warum hast du Industry bei dir auf der Liste?
Ich nenne Industry eigentlich immer so Succession, The Bear und Game of Thrones auf Speed. Oder auf Koks, muss man wahrscheinlich eher sagen, bei Industry. Es hat natürlich von all den Serien sehr viel. Also den Stress von The Bear, irgendwie genau die Spielchen und das Plotting in Anführungsstrichen, ne, die Intrigen von Game of Thrones und auch die Craziness, genau wie du sagst, von Succession. Ich finde aber, dass vor allem die Charaktere so unfassbar spannend und interessant sind bei Industry, auch in der dritten Staffel. Und ich gebe dir recht, ich mochte die zweite auch sehr gern. Ich finde auch in der zweiten Staffel haben sie auch sehr gut die Rollen der Frauen dargestellt, also was wirklich auch mit denen passiert in dieser Branche und oder passieren kann, in Anführungsstrichen. Das finde ich ist auch immer ein sehr, sehr interessanter Zug von Industry, wie die weiblichen Rollen da einfach interagieren untereinander, aber auch mit ihren männlichen Kollegen. Also sehr, 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 sehr spannend, gerade auf der Charakterentwicklung. Und du hast natürlich recht, es sind alles furchtbare Arschlöcher, es sind furchtbare Menschen. Ich finde sie sogar fast noch schlimmer als bei Succession. Es schmerzt mich geradezu teilweise, ihnen zuschauen zu müssen. Und trotzdem hat Industry für mich eine unfassbare Faszination. Und jetzt gerade auch in der dritten Staffel würde ich auch sagen, dass sie es noch besser hinbekommen haben, zum Ende hin sogar auch die Folgen so ein bisschen abzuschließen untereinander, also sie sind fast abgeschlossene Episoden. Ich fand Kit Harington als Lumi-Chef war besser denn je. Ich finde, er hat besser gespielt als in allen Game of Thrones Staffeln zusammen. Mir hat er sehr gut gefallen, dieser Charakter und auch die Verrücktheit, die natürlich jetzt auch mit, sag ich mal, grünen Unternehmen und Greenwashing und ähnlichem besteht. Also da ist auch sehr viel, ne, natürlich Gesellschaftskritik auch immer mit drin, gerade
Das
jetzt
fand ich
aus der
so ein
Finanz.
bisschen billig irgendwie, wo ich dachte, ja, das wissen wir ja alle, dass in diesen Fonds irgendwie nicht so viel, aber ja, fand ich so ein bisschen, wie heißt das, Low-Hanging Fruit oder so, aber
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das alle wissen. Also wenn du die auf der Straße wirklich fragst, da weiß ich nicht. Also ja, vielleicht ein bisschen. Mir hat es irgendwie ganz gut gefallen, das nochmal zu sehen in der Serie. Ich hatte es in der Form noch nicht gesehen. Und auch zum Ende hin kann ich zumindest sagen, dass also gerade die 6, 7 und 8 sind mega stark. Ich
Ja,
würde auch
genau,
sagen,
die habe
dass
ich
die
noch vor
zweite Hälfte
mir.
stärker ist als die erste Hälfte. Gerade auch was noch die Entwicklung von die Jasmine angeht, da ist so viel drin, was man entpacken kann. Also ich freue mich. Vierte Staffel ist ja auch schon bestellt, wird das wahrscheinlich auch wieder eine Art Reset geben oder Reset geben. Also ich weiß auch nicht. Industry hat einen großen Platz bei mir in meinem Herzen. Aber man muss es auch durchhalten. Es ist anstrengend und hart und gemein und stressig. Und ich glaube, danach hat man nicht unbedingt gute Laune.
Aber da hat man doch, finde ich, seit Succession doch so einen Geschmack für entwickelt, dass die Sachen sich gerade auch im Kreis drehen und nicht weitergehen. Das ist ja was, ein Problem, das viele Serien auch haben, ne? Man will eine Entwicklung zeigen, man will aber auch die Leute natürlich in ihren Rollen lassen, wo sie ganz gut funktionieren. Und das ist mir dann, das war mir bei Succession dann wirklich erst so mit der letzten Folge wirklich klar geworden. Ach so, es ging wirklich auch darum, dass das sich wirklich immer nur im Kreis dreht. Einfach immer nur einer erzählt was, aber will eigentlich doch wieder nur die Kohle von Papa und die Aufmerksamkeit und alle fragen sich die ganze Zeit irgendwie, was ist überhaupt Macht? Gibt es das? Muss man das behaupten, um es zu haben und so weiter? Und das ist auch was, was Industry macht. Also wo es Charaktere gibt, die sich wirklich, also wo man wirklich denkt, sie versuchen sich jetzt in einem feministischen Befreiungsschlag irgendwie von der eigenen Familie loszusagen. Und in der nächsten Folge sind sie da wieder auf dem Boot irgendwie zugeguckt bei Papi und so. Also das ist wirklich ja etwas, wofür ich einen Geschmack entwickelt habe und Industry bedient den ganz gut. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt vorbei ist nach der vierten Staffel oder so. Auch da gerne, macht noch 8 Staffeln. Ich gucke es mir gerne weiter an, auch wenn ich die neue nicht so gerne mochte. Arabella, hast du das gesehen?
Ich habe irgendwann mal angefangen mit Industry, habe aber nie weitergeschaut, genau aus dem, was ihr jetzt beide eigentlich gesagt habt. Ich war sehr investiert in die Figuren. Ich weiß aber immer nicht, ob ich mir die Serien antun soll, die wirklich mich nervös machen. Also wo es um diese Verbissenheit geht, dass man sich in einem möglichst menschenfeindlichen Umfeld behaupten muss und ich immer nicht recht verstehe, weshalb. Also mir schmerzt das immer fast beim Zusehen, wie sich die Figuren dann selber zugrunde richten. Ich hoffe dann immer, dass sie irgendwie aus diesem Kreislauf ausbrechen können. Und das klang jetzt, was ihr gesagt habt, nicht so recht
Nein.
danach. Deswegen, also ich kann die Spannung, die das aufbaut, durchaus fühlen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich frage mich aber dennoch immer, what for? Also wenn das immer wieder dieser Kreislauf bleibt, wenn kein Lerneffekt einsteigt, dann weiß ich nicht, ob ich mir das tatsächlich über so viele Folgen antun möchte, weil es hat mich wirklich gestresst, als ich reingeschaut habe.
Ja, die Folge, die Serie tut dann immer so, als wäre, ah, jetzt, das finde ich immer so witzig, ah, jetzt machen sie doch nochmal eine neue, jetzt gehen sie doch nochmal weg von dieser Bank oder sowas. Man denkt immer, jetzt schaffen sie nochmal den Absprung oder so. Und dann denkst du, nächste Staffel sitzen sie wieder da und das Team ist einfach ein bisschen kleiner geworden und es wird wieder der
Oh,
gleiche Scheiß gemacht.
da passiert aber ein bisschen was. Also wenn du sagst, vielleicht gehen sie weg von der Bank, Tease, da passiert, glaube
Okay.
ich, ein bisschen neuer, ein größerer Reset jetzt zum Ende der dritten.
Hi, hier ist Christian aus dem Schnitt. Ich sitze nicht mehr in meinem Schrank, ich sitze vor einem Schreibtisch und Es ist 2 Tage nach der Aufzeichnung und ich habe mittlerweile das Ende von Industry Staffel 3 gesehen. Wollte nur ganz, ganz kurz noch meine Meinung hier dazu mitteilen. Es stimmt, was Hannah gesagt hat. Es passieren tatsächlich Dinge. Will jetzt natürlich nicht sagen, welche Dinge das sind. Und was mir besser an der Staffel gefallen hat als zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, ist, dass das Ende der dritten Staffel einen nochmal einen anderen Blick werfen lässt auf das, was in der dritten Staffel alles passiert ist. Also es werden ein paar Sachen doch klarer. Das große Thema scheint mir Hybris zu sein. Also es gibt dieses Lied von Reinhard Mai, das Narrenschiff, der Funker zu feige, um SOS zu funken und so. Also wo man so den Untergang anhand der einzelnen Figuren irgendwie klar macht. Und so ein bisschen ist es auch das Thema in Industry Staffel 3. Das fand ich sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Staffel wirklich sehr, sehr stark in Persönliches reingeht und wirklich versucht, sehr viele Schockeffekte auch zu inszenieren. Sehr viele Übergriffigkeiten, sehr viel ekelhaftes Verhalten. Ich fand die Serie stärker, als sich die Charaktere der Figuren anhand der Moves im Finanzsektor gezeigt haben. Und jetzt ist es eher umgekehrt, dass wir merken, die Moves im Finanzsektor werden davon informiert, wie diese Leute sind. Und das ist nicht ganz so spannend, finde ich. Also es war eine Staffel, in der wir sehr viel nicht in Peerpoint sind, sehr viel nicht in diesen Aufsichtsräten, sehr viel nicht an den Tischen, an denen die Deals gemacht werden. Und da sollte die Serie für mich gerne wieder hin zurück. Denn so ein bisschen wird es reißerischer und effekthascherischer und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt so im Rückblick kann ich sagen, das ist für mich die Serie des Jahres. Also falls ihr auch nochmal sowas sucht, sowas Succession-mäßiges, schaut euch auf jeden Fall Industry an. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, auch wenn ich die dritte Staffel über weite Strecken ärgerlich auch fand, aber so ist es halt manchmal mit Serien. Okay, weiter geht's. Arabella, willst du eine Serie noch hier reinschmeißen?
Kann ich machen. Ripley hatten wir noch nicht, oder?
Hatten wir doch nicht, nee.
Ja. Ich hatte es vorhin schon über Disclaimer gesagt, also so sehr wie für Disclaimer galt, dass ich Serien sehr gern mag, die einen gewissen Mut haben, so sehr schätze ich es auch an Serien, wenn sie mir nicht beständig sagen, wie ich mich zu etwas verhalten soll, wie ich das Gezeigte zu bewerten habe, wie ich in dem Moment zu fühlen habe. Und das hatte ich bei Ripley. Also Ripley war für mich eine Serie, die dem Zuschauer eine gewisse Eigenleistung zutraut. Wobei ich sagen muss, ich hatte zunächst gar keine Lust auf die Serie, was wahrscheinlich vor allem mit Andrew Scott zu tun hatte. Ich hatte kurz zuvor Oliver Strangers gesehen und hatte einen gewissen Overload, und habe auch immer so ein bisschen Problem damit, warum müssen wir jetzt Ripley nochmal neu inszenieren? Wir haben die Filme damals haben mir persönlich auch gut gefallen. Das heißt, da ist immer erst eine gewisse Skepsis, warum muss das nochmal in Serienform passieren? Und als ich mich dann zugewandt habe, habe ich verstanden, warum. Was an Ripley so großartig ist, natürlich einerseits, was sofort da ist, ebenfalls diese überwältigende Ästhetik, also die Eleganz von den Kulissen über die Mode, auch wieder vom Einsatz von Licht und Schatten hin, aber dann auch tatsächlich, wie die Serie nochmal diesen klassischen Patricia Highsmith-Stoff aufrollt. Und ich habe gemerkt, es hat tatsächlich einen Mehrwert, wenn wir das nicht im Filmischen machen, sondern wenn wir die Zeit einer Serie haben und nochmal dezidiert auf diese Figur gucken, dass es tatsächlich funktioniert, sie nuancierter, psychologisch komplexer darzustellen. Und was ich eingangs sagte, das traf für mich dann für diese Figur zu, dass ich sie sogar in Teilen mögen darf, auch wenn natürlich ganz klar ist, dass er dieser skrupellose Manipulator ist, der Leute um die Ecke bringt, um seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Genau, also mir war dann Ripley tatsächlich eine sehr nachvollziehbare Figur geworden. Und gerade durch die Subtilität fand ich das so schön transportiert. Also diese Nachvollziehbarkeit von ihm, dass sehr viel mit einzelnen Blicken, mit einzelnen Einstellungen gearbeitet wurde. Ganz random jetzt als Beispiel der Bademantel, wie der immer wieder auftauchte, der für die High Society, in der er sich bewegt, eigentlich ein geschmackloses, ja, Kleidungsstück war für ihn, aber dann diese besondere Bedeutung hatte, dass die Serie immer wieder da reinging in diese Mikroverletzungen, die ihn dann letztlich zu seinen Taten veranlassen. Ja, also es war ästhetisch total bemerkenswert, diese Serie, aber auch diese Langsamkeit, die Subtilität, in der sie erzählt hat, das hat mir alles sehr gut gefallen. Deswegen auch sehr weit oben auf meiner Top-Liste.
Bei mir ist sie auch in der Top-Liste. Ich habe sie, glaube ich, auf 7 gepackt. Denn auch wieder Arabella, ich würde dir im allen recht geben. Ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, dass die Serie in Schwarz-Weiß ist.
Oh nein, habe ich nicht, aber ja, das ist Teil der Ästhetik.
Wie du sagst, also Kameraschnitt, also ich habe auch sehr, sehr viele Screenshots gemacht, witzigerweise, als ich Ripley sah, einfach weil es so wunderschön teilweise ist. Alles, was du sagst, ich kann dem, du hast es perfekt wiedergegeben, ich kann dem nichts dazusetzen. Ich kann nur sagen, es ist wirklich sehr, sehr langsam. Und ich gebe dir recht, dass man auch darin sieht, wie schön es ist, auch mal diese Zeit zu haben. Ich glaube, es sind 8 Folgen, oder? Sind es 10? 8? 8? 10?
Acht.
Aber es ist wirklich sehr, sehr langsam. Also man muss schon auch, sag ich mal, Sitzfleisch haben, um jetzt Andrew Scott zu sehen, wie er, ich weiß gar nicht, wie viele Treppen er rauf und runter läuft in Italien. Also das ist wirklich, ja, man muss einen ruhigen Moment haben, aber man wird belohnt am Ende. Und das Einzige, wo ich immer noch ein bisschen traurig bin bei Ripley, deswegen ist es auch nicht in meinen Top 5 gelandet, ich bin großer Dakota Fanning-Freund und ich finde leider, dass die Rolle ein Tick zu dünn ist. Ich hätte gerne dann noch ein bisschen mehr Dakota Fanning erleben wollen.
Ich fand die Serie auch ganz, ganz faszinierend. Also, das hatte ich lange nicht mehr, dass ich so Lust hatte, eine Serie zu schauen. Ich habe den Film nie gesehen mit Matt Damon und ich habe das Buch auch nie gelesen. Das heißt, für mich war das das erste Mal, jetzt diese Geschichte zu erleben. Und was ich trotzdem ja so ein bisschen weiß über den Film, ist, dass da ja auch so ein bisschen um ein Bezirzen geht und so und sich in dieser High Society dann irgendwie so zu bewegen. Und was ich an der Serie so toll fand, ist, mit was für einer Hemdsärmeligkeit das dann doch alles geschieht. Also wie Andrew Scott sich da so reinwieselt in das Leben von Diki. Wir haben auch, also Senior Miles ist, wie sich meine Freunde und ich manchmal begrüßen, so seitdem wir diese Serie gesehen haben. Also aus der Serie ist auch ein bisschen was noch in den Alltag mit gekommen. Und wie dann dieses Verbrechen begangen wird und dann die Serie ewig braucht, um das aufzuklären, einfach nur so Schritt für Schritt. Und man hat nie so das Gefühl, Andrew Scott ist so der große Verführer oder sowas, ist so der große Zauberer, der jetzt irgendwie sonst was macht, um sich auszugeben, sondern was irgendwie so Spaß gemacht hat in der Serie, dass man dachte, das ist eine ganz andere Zeit, das ist vom Informationszeitalter, das heißt, man wusste einfach auch nicht, wie irgendjemand aussieht. Man hat mal einen Namen gehört und so, wenn man den nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto in der Zeitung gesehen hat, so dann weiß man halt nicht, wer das ist, dann kann man einfach abtauchen und so. Und das gepaart mit Johnny Flynn, der dann Dicky spielt, bei dem man auch die ganze Zeit das Gefühl hat, der hat so eine Art Todestrieb oder sowas. Da musste nur mal irgendjemand kommen, um ihn zu erlösen oder sowas. Und das ist dann eben Ripley als Andrew Scott. Also, das fand ich schon sehr beeindruckend. Plus, du hast es auch angesprochen, Arabella, dass einfach viel mal nur über Blicke erzählt wird, über Blocking erzählt wird, über Mise-en-Scène mal erzählt wird, so dass man einfach mal sich so fallen lassen kann in diese Serie und sich schauen kann, ah, okay, wo ist der Gegenstand? Wer liegt denn gerade, was liegt gerade wo? Okay, die sind gerade unten am Strand, er sieht die von oben, er geht jetzt da runter und sowas. Also ich fand, ja, du hast es gesagt, Hannah, es ist langsam, aber es passiert schon viel eigentlich so auf so einer visuellen Ebene, so dass es ist nicht so, dass da eine Einstellung irgendwie 10 Minuten lang gehalten wird oder sowas. Und dadurch fand ich es irgendwie sehr unterhaltsam und irgendwie clever gemacht, auch wenn es gar nicht, also ein paar Sachen fand ich auch albern, wie das halt irgendwie, um den Polizisten auszutricksen, sitzt der ein bisschen weit weg im Stuhl und hat das Licht nicht so richtig an. So, da dachte ich so, okay, weiß ich nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, nee, war das ein großer Spaß und ich hoffe jetzt, die weiteren Bücher werden auch weiter verfilmt mit Andrew Scott in der Hauptrolle. Also ich fände ihn immer so ein bisschen, er hat ein bisschen viel Gesichtsfasching, finde ich immer so als Schauspieler, aber ich gucke mir das gerne weiter noch mehrere Staffeln an. Also es muss nicht jetzt das Letzte gewesen sein von dieser Figur.
Ich habe mir in dem Zuge nochmal den alten Film angeschaut mit Damon und Co. Ich finde ihn fast unerträglich.
Ah,
Schaut ihn
okay.
nochmal. Also ich mochte den damals auch,
Und warum?
beziehungsweise
Was hat
so.
sich dann jetzt geändert?
Oh, ich fand, au. Schaut ihn wirklich euch an. Also zum einen fand ich ja ganz interessant, also gerade warum ja Serien irgendwie jetzt Ripley in Schwarz und Schwarz-Weiß drehen wollte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat vorher den Film nochmal gesehen und dachte so, nee, das will ich nicht. Denn es sieht wirklich so kitschig teilweise aus und es ist so soapy umgesetzt. Also sehr merkwürdig, wirklich. Schaut euch das nochmal an, denn das war die Begründung von Serien jetzt für die Ästhetik. Und ich würde wirklich vermuten, er hat den Film nochmal gesehen vorher.
Okay, ja, ich habe mega Bock auf jeden Fall, den Film sowieso mal zu schauen. Arabella, ich benenne hier die ganze Zeit den Katz-Discord, aber eine Serie, für die Manuel da wirklich, also, es gibt, wisst ihr, manche Leute haben so, ich habe das Gefühl, eine Sache, für die sie leben im Katz-Discord und die müssen sie immer wiederholen. Also Jon zum Beispiel hat diese Podcast-App Castro, die er irgendwie dauernd empfiehlt. Und Manuel redet sehr viel über Interview with a Vampire, dass man die unbedingt schauen soll, dass diese Serie unterm Radar schwimmt, dass das ganz großartig ist. Und Shoutout hier mal an ihn. Kannst du mir das ein bisschen erklären, warum man diese Serie schauen soll? Denn du hast sie auch in deiner Liste.
Ja, total. Also sie ist auch weit oben in meiner Liste. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist eine Serie, die nie zu einem Massenphänomen wird, weil ich glaube, dafür muss man schon mal Vampiren sehr zugeneigt sein und man muss auch Vampiren auf eine sehr bestimmte Art zugeneigt sein. Und das ist wieder eher was, was sich näher an den ursprünglichen Vampirmythos heranwagt und in einem großen Gegensatz zu dem steht, wie wir Vampire zuletzt gesehen haben. Also sowieso hat diese Serie nichts mit Twilight zu tun, mit diesem Schmachtobjekt, was Vampire eben auch sein können, aber auch nichts mit dieser Karikatur aus What We Do in the Shadow, sondern es ist schon eine Serie, die sehr mit diesem, ja, mit der Gravitas von Vampiren, mit der Eleganz, mit der existenziellen Schwere arbeitet. Das meine ich, wenn ich sage, das wird, glaube ich, niemals zu einem Massenphänomen werden. Auch wenn es auf Anne Rice Romanen basiert und auch wenn es eben diese Filmvorlage gibt. Die Serie ist aber noch mal um einiges ernsthafter, um einiges atmosphärischer, als es die Filme waren. Sie ist auch zeitgeistiger als die Filme. Wir haben im Zentrum der Serie tatsächlich diese Beziehung zwischen Louis und Lestat, die ja in der Verfilmung mit Brad Pitt und Tom Cruise nur angedeutet war. Die ist hier eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, wobei sie in der zweiten Staffel tatsächlich zurücktritt. Ich will jetzt nicht spoilern, was der Grund dafür ist, aber mir hat auch die zweite Staffel vor allem wieder atmosphärisch sehr gut gefallen. Also in der ersten bewegen wir uns ja vor allem in New Orleans. In der zweiten geht es dann nach Europa, zunächst nach Rumänien und dann nach Paris. Die Serie besticht weiterhin einfach auch mit einem sehr, sehr guten Ausstattung. Das ist das. Also auch Interview mit einem Vampir, würde ich sagen, war nach Ripley für mich die, okay, und nach Disclaimer, die optisch schönste einfach schon. Und es ist auch eine Serie, die sehr langsam erzählt ist, aber eben besticht mit diesem Vampirmythos, wie er erzählt ist, sehr viele existenzielle Themen, sehr philosophisch auch rangeht, sehr brütend ist. Und es gefällt mir einfach nach wie vor sehr gut, wobei es jetzt in der zweiten Staffel auch viel mehr um Claudia nochmal geht, gegenüber der ersten. Und ja, also wenige Serien erreichen für mich diese dichte Atmosphäre, dieses tiefe Verständnis von Liebe, das auch immer mitschwingt in dieser Erzählung. Und ja, deswegen ist es bei mir auf jeden Fall in den Top 10 mit drin.
Hast du da mal reingeschaut, Hannah?
Ja, ich habe die erste Staffel gesehen. Ich befürchte fast, dass ich zu den, was war das, den Vampirliebhabern gehöre von What We Do in the Shadows und Buffy? I don't know. Deswegen bin ich da leider nie so reingekommen. Ich habe aber auch sehr viel Gutes über die zweite gehört und deswegen dachte ich, muss ich die vielleicht jetzt nochmal schauen über Weihnachten. Und Arabella, du machst es, es klingt so, als ob ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen müsste.
Dann freut's mich.
Eine Serie, die bei euch in den Listen auch ist, bei mir auch, aber ich habe nur geschafft, die erste Folge bisher zu sehen. Aber ich habe so ein bisschen rumgefragt, was ist denn so die formal radikalste Serie? Weil ich habe immer irgendwie so das Gefühl, so bei Serien, wir geben uns dann auch schnell, oder was heißt wir, aber es wird sich dann schnell zufrieden gegeben mit, ja, es sieht irgendwie aufwendig aus und irgendwie die Leute haben ihre Texte gelernt und haben ihre Kostüme an und es ist spannend, dann passt das doch so ungefähr. Aber was wagt denn mal wirklich was? Und wir haben ja so ein bisschen schon über Sachen geredet, ne? Ripley wagt vielleicht so ein bisschen was, sicherlich auch Baby Reindeer auf so eine Art, auch wenn formal, weiß ich gar nicht so genau. Aber eine Serie, die immer genannt wird und bei der ich in der ersten Folge direkt gedacht habe, ja, das stimmt, das ist wirklich tatsächlich anders, ist Fantasmas. Hanna, kannst du mir ein bisschen was zu dieser Serie erzählen? Weil das ist schon, finde ich, so visuell und auch so vom Humor her mit, ja, ich würde schon sagen, so das mit radikalste, was ich gesehen habe, so serientechnisch dieses Jahr.
Ich weiß gar nicht, ob irgendwer was zu der Serie erzählen kann, sodass man versteht, worum die Serie geht. Du sagst das ja schon, formal radikal. Ja, ich lese immer wieder, oder ich glaube auch der Kollege Bjarne hat bei Serienjunkies in Review geschrieben und hat es, glaube ich, einen Fiebertraum genannt. Und ich finde, Fiebertraum passt sehr, sehr gut auf Phantasmas. Es ist eine HBO-Comedy-Serie, 6 Folgen, also 30. Comedy würde ich da aber auch schon halt in Klammern setzen, obwohl es auch sehr, sehr witzig sein kann. Das Mastermind dahinter ist Julio Torres, ne? Also aus Serienfans kennen die natürlich aus Los Espookys. Aber ihr Film-Nerds werdet ihn wahrscheinlich ja auch kennen aus Problemista. Und es geht, wenn man versucht, es wirklich so zusammenzustauchen, worum es eigentlich geht, würde ich sagen, dass für mich eigentlich Phantasmas ein wie so ein kreativer Erguss ist in jeder Folge. Wir haben eigentlich mehr so, teilweise sind es so fast Sketche, die aneinandergereiht sind, die aber natürlich auch eine serielle Geschichte erzählen. Ja, die gibt es auch. Aber zwischendrin sind immer so kleine, wie so kleine Stories und Sketche eingebaut, die einfach unfassbar kreativ sind, alle miteinander. Manche mehr, manche weniger. Wir haben wiederkehrende Gaststars. Wir haben eine wahnsinnige Gaststarliste, die ich auch gar nicht spoilern möchte, weil man in jeder Folge eigentlich überrascht ist, wer bei Phantasmas auftaucht. Und es ist ein Erguss von Kreativität, der halt nicht in ein klassisches Serienerzählschema reingepresst wird. Und das ist so erfrischend. Ich glaube, ich habe nichts dieses Jahr oder auch vielleicht in den letzten Jahren gesehen, was mich so gefreut hat, einfach mal was Neues zu sehen, wie Phantasmas. Und ich weiß nicht, im Endeffekt, ja, Fiebertraum, Near Future, es werden auch, ja, soziale Themen behandelt, viel auch aus der Branche, da ist auch sehr viel sozusagen Kritik auch drin, natürlich, was unsere Welt angeht und was Themen angeht, die auch, sag ich mal, aus dem Film-Business, sage ich mal, im weiteren Sinne auch bestehen. Ganz viele, wie gesagt, Near-Future-Elemente, die da aufgefasst werden, aber auch kreative, sage ich mal, Kunstmomente. Also, ich weiß nicht, Arabella, hast du noch eine Möglichkeit, das besser zu beschreiben?
Ja, also alles, was du sagst, das würde ich auch zustimmen. Für mich war es auch die außergewöhnlichste Serie des Jahres, denke ich. Für mich war ein bisschen das übergeordnete Thema Individualität versus Anpassungsdruck. Also eigentlich ist ja so, wenn man so möchte, die eine durchgängige Geschichte, die erzählt wird, dass Julio einen Existenznachweis erbringen muss, um alles Mögliche in dieser futuristisch angehauchten Welt tun zu können, also die Miete zu bezahlen, eine Kreditkarte zu haben etc. Und dass er aber eigentlich sich mit diesen Vignetten, die du beschrieben hast, Hanna, versucht abzulenken. Also dann bildet er sich ein, sein Muttermal wäre irgendwie zu groß, dann muss es eine Biopsie geben, dann macht er sich auf skurrile Abenteuer, um irgendwie von seiner eigenen Verpflichtung eigentlich abzukommen und nicht das zu tun, was er tun sollte. Und dann gibt es ja diesen Rückblick an der Schule, wo einem das auch so ein bisschen erklärt wird, dass das quasi seine Taktik ist, um nicht so zu sein wie alle anderen. Und die Serie scheint mir Ausdruck davon zu sein. Also es ist anders als alles andere, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil auch in diesen kleinen Vignetten, wie du es genannt hast, immer doch mehr drin steckt, als auf den ersten Blick scheint. Also nicht in jeder. Manche sind auch einfach gerne doof und etwas weird und machen aber auch sehr viel Spaß dabei. Und dann hat man doch immer den Eindruck, es geht um etwas mehr und es gibt diese Kritik an dem Oberflächlichen, an Influencertum, an Social Media, an den ewigen Remakes und an Superheldengeschichten nacheinander. Steckt sehr viel drin, muss man aber, glaube ich, auch gar nicht zerdenken. Man fühlt es irgendwie, worauf Julio hinaus will, und es macht sehr viel Spaß und dennoch hat man was zum Nachdenken danach.
Ja, ich war auch sehr angetan von der ersten Folge, als dann er in dieses Taxi steigt und dann der Taxifahrer direkt auch eine neue App irgendwie hat, um das Taxi zu rufen, die nicht Uber ist. Und dann will er hinten diesen Fernseher ausmachen, der läuft. Und dann sagt er, nee, nee, da muss die ganze Zeit Melf laufen. Und dann schaltet das halt rüber in so ein Sitcom-Intro, was halt Alf ist quasi. Aber Paul Dano spielt einfach den Familienvater und man denkt, guckt sich das so an, das ist halt genau wie Alf und man denkt, haha, so ein Knock-off Alf, aber das endet dann darin, dass sich Paul Dano dann verliebt in Melf und dann die ganze Familie daran zugrunde geht und dann lebt er irgendwann mit dem zusammen und so und dann kommt irgendwie später noch sein Kind dann doch nochmal vorbei und so und ja, so ein bisschen so ein, manchmal so ein Tim and Eric Show Humor, finde ich, der dann so auf einmal durchkommt, wobei es dann manchmal wieder so kurzzeitig ernst wird, also und in diesem seltsamen wabernden Look, dass man auch die ganze Zeit ja auf so Bühnen irgendwie ist und gar nicht in den richtigen Räumen und so. Also, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und genau, ist ja nicht so lang. Das kriegt man auf jeden Fall. ganz genau, gut schnell also, zu Ende geguckt.
All Fans müssen es auf jeden Fall schauen. Und ich finde auch, falls jemand Real Housewives of Beverly Hills schaut, ich finde die Referenz oder die Kritik, die dort auch herrscht und gezeigt wird, gerade zum Ende hin, ist auch sehr genial. Oh Gott. Also, und man erkennt, glaube ich, auch die Darstellerin, die Lisa Rinna verkörpern soll, die auch Produzentin ist der Serie. Emma Stone.
Ich wollte es jetzt nicht spoilern.
Sorry. Ah, ich kam noch nicht mehr raus. Verzeiht. Aber man liest den Namen immer im Vorspann.
Okay, ja.
Aber ich denke auch die Leute, die jetzt auch hier The Curse und so mochten, ich glaube, das ist ja auch sehr hoch im Kurs, oder? Bei euch im Discord. Also da
ja,
müsst
total.
Ihr auf jeden
immer,
Fall auch mal reinschauen.
Ich
glaube,
gesehen, ja. Aber
ich glaube, das könnte auch Curse-Fans, das ist komplett anders, aber ich glaube, es könnte denen auch gefallen, weil es halt doch so extrem anders ist. Durch die Andersartigkeit.
Ich fand noch auch etwas, was meine Freundin und ich im Alltag übernommen haben von einer Netflix-Serie, ist ab und zu sagen, what are days? Days are where we live. Denn es gab eine Serie One Day auf Netflix, die so ein bisschen, so eine Romanze ist. Auf einem Buch von David Nichols basiert die Serie. Und das Einzige, was ich daran einfach nur hervorheben wollte, was ich wirklich interessant fand, ist, dass man zwei Menschen sieht, ich weiß nicht, wie viele Folgen, es gibt 10 oder so, man sieht immer einen Tag, den die verbringen, also wie sie sich kennenlernen bei der Graduation und dann immer quasi springt die Serie ein Jahr weiter in deren Leben und man sieht, wo die gerade sind. Und ich finde vieles an der Serie furchtbar, also vieles schlecht gespielt, niederträchtig geschrieben manchmal, das Ende ist ein absoluter Wahnsinn. Also die Serie hat in der vorletzten Folge einen Twist, der völlig aus dem Nichts kommt und man fragt sich, was ist denn jetzt los? Und dann ist die Serie einfach vorbei. Aber das wollte ich trotzdem kurz shoutouten, dass ich das eine richtig gute Idee finde. Also ich glaube, eine noch bessere Serie hätte noch mehr irgendwie machen können aus der Idee, die diese Serie hier hatte. Deswegen wollte ich nochmal erwähnen, die gab es auch in diesem Jahr, One Day. Und wenn man mal gar nichts zu tun hat, dann kann man die schauen. Habt ihr noch was von euren Listen, was auf jeden Fall empfohlen werden soll? Während ich versuche, dass mein Kabel hier nicht wieder so viele Geräusche macht. Arabella, hast du noch was?
Ich schaue gerade, was wir noch nicht hatten und auf meiner Liste ist.
Angemessen Angry habt ihr auf jeden Fall beide. Die hast du, glaube ich, schon mal in einer der letzten Cuts-Folgen am Ende erwähnt.
Ja, genau. Angemessen Angry, auf jeden Fall in der Top 10, aber auch eine der Überraschungen für mich in diesem Jahr, denn wenn man sich anschaut, was die Serie ausmacht, auf den ersten Blick wäre es eigentlich überhaupt nicht meins. Es geht um ein Superhelden-Thema im Grunde und da bin ich eigentlich immer schon raus und dann möchte man auch noch im Kontext des Superhelden-Genres über sexualisierte Gewalt erzählen. Was mich gleich denken hat lassen, dass es da ja eine gewisse Nuance von Wohlfühlfeminismus gibt, dass es ja um oberflächliche Empowerment-Narrative geht. Das ist in Angemessen Angry aber überhaupt nicht der Fall. Es ist eine sehr kurze Serie, also ich glaube, sie umfasst 5 Folgen. Es sind nicht mal 3 Stunden Spielzeit und in der Kürze der Zeit schafft sie es nicht nur Fakten über sexualisierte Gewalt zu vermitteln, sondern auch sehr, sehr unterhaltsam das Ganze. Und das klingt wirklich nach einem riesen Widerspruch. Es gelingt aber in dieser Serie wirklich sehr, sehr gut. Im Zentrum steht ein Zimmermädchen, das nach einer Vergewaltigung Superkräfte entwickelt. Die sehen so aus, dass sie eine gewisse physische Kraft über Männer hat danach und sie dann so dazu zwingen kann, zu Geständnisvideos und sie quasi öffentlich zu diffamieren. Zu der Kraft gehört auch, dass sie über die Berührung von Männern sieht, ob diese Person schon mal übergriffig geworden ist. Und sie entwickelt dann diese Superhelden-Persona Hysteria. Geht dann zusammen mit ihren beiden besten Freunden, die auch im Hotel arbeiten, auf diese Rache-Spray und es funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also einerseits die Vermittlung der Fakten, andererseits der Humor, der daraus entsteht, hat mir beides sehr gut gefallen. Es handelt sich sogar um eine Debütserie, die dann auch von RTL Plus gefördert worden ist, hat mich komplett überrascht und ja, auf jeden Fall für mich eins der Highlights und ich glaube auch eins der wenigen Highlights, das tatsächlich auf eine Art bleiben wird für mich persönlich.
Da würde ich auch wieder Arabella in allem recht geben, hat auch gerade in Baden-Baden den deutschen Serienpreis gewonnen. Auch ein bisschen überraschend, würde ich sagen, gerade weil es halt wirklich eine sehr kleine Serie ist, wenn man es mal, sag ich mal, so in Anführungsstrichen setzt. Also wirklich auch mit wenig Budget haben sie da die Förderung auch bekommen von RTL Plus und wirklich eine sehr, auch sehr ansehnliche Serie produziert. Und was ich so krass finde, auch mit allen Punkten, die du sagst, Arabella, ich würde ja auch dann immer denken, so, oh Gott, gerade das jetzt auch als deutsche Serie, ach, da muss ich auch gleich die Augen rollen. Aber nein, es ist auch so ganz organisch funktioniert es. Also auch die Charaktere, die Freundesgruppe, auch obwohl sie, sage ich mal, auch sehr divers natürlich ist, wirkt es halt organisch und nicht so draufgesetzt wie halt oft in deutschen Produktionen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich auch, was die Dialoge angeht, was da der Serienmacherin auch gelungen ist, ist wirklich ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse. Und da würde ich jedem auch wirklich, der jetzt vielleicht sagt, ich schaue keine deutschen Serien, einfach mal reinschauen. Also diese genau 2,5 Stunden, ich glaube noch nicht mal, lohnen sich wirklich bei RTL Plus einfach mal zu sehen, was da möglich ist in Deutschland, auch gerade was sozusagen von jungen Serienmacherinnen möglich ist. Also Hut ab, angemessen angry, auch bei mir in den Top 10.
Nice, nice. Was haben wir hier noch? Ganz kurz, Three Body Problem, das ist irgendwie so ein bisschen auch verpufft, oder? Das war ja die neue Serie der Game of Thrones Macher. Arabella, du hast hier in seiner Liste auch auf jeden Fall noch als besprechenswert aufgelistet. Ich habe nicht
Das ist
mal
relativ.
rein, also genau, du hast der Punkt bei dir war besprechenswert wegen Bass, weil außergewöhnlich oder ärgerlich. Das war wieder auch so eine, die ich nach dem Trailer schon nicht geschaut habe, weil ich irgendwie dachte, sieht irgendwie billig aus und ein bisschen langweilig, aber hätte ich dann geguckt, hätte das richtig gute Kritiken bekommen, hat es aber nicht, deswegen ja, habe ich mich damit nicht beschäftigt. Zu Recht.
Ja, zu Recht. Das ist das, was ich mit ärgerlich meinte. Nicht Baby Reindeer. Baby Reindeer war der Bass. Three Body Problem ist das
Ah,
Ärgerliche.
okay, ja. Und außergewöhnlich war Phantasmas. Jetzt verstehe ich die Liste, ja. Okay, alles klar.
Exakt. Nee, also für mich ist es wirklich ein Beispiel einer sehr gescheiterten Adaption. Ich hatte zumindest den ersten Teil der Buchvorlage dieser chinesischen Trisolaris-Trilogie gelesen und war überrascht, also es wäre auch was Sci-Fi ist, überhaupt nicht meins im Lesen zumindest, wie sehr es diesem Buch gelingt, mir nicht nur physische Gesetze zu erklären, physikalische Gesetze, sondern mir auch irgendwie die Schönheit von Physik nahezubringen. Und das macht die Serie überhaupt nicht. Also da geht all das, was irgendwie in diesem Buch für mich persönlich zumindest schön war, verloren. Und da ist das, was wir vorhin gesagt haben, was andere Serien in diesem Jahr gut geschafft haben, nämlich etwas zeitgeistig zu erzählen, organisch zu erzählen, überhaupt nicht gelungen. Also man hat teilweise, ja, chinesische Figuren durch eine Londoner Freundesgruppe ersetzt und eben auch die größeren Zusammenhänge, die noch das Buch erzählt, durch so alltägliche Problemchen, die sich dann zwischen denen abspielen, ersetzt. Und dadurch wirkte die Serie für mich in weiten Teilen einfach sehr redundant, zumindest gegenüber der Buchvorlage. Aber auch was die Qualität der Inszenierung angeht, muss ich sagen, war ich etwas überrascht, dass das ist, was die beiden GOT-Schöpfer als nächstes abliefern. Also ich war wirklich durch die Bank schockiert, war dann auch froh, dass es gar nicht mal die Aufmerksamkeit bekommen hatte, die man im Voraus hätte vermuten können. Aber ja, vielleicht die größte Enttäuschung für mich persönlich in diesem Jahr.
Ja, das war so ein bisschen das Prestigeprojekt fast, ne? Von Netflix würde ich auch fast sagen, mit auch eins wahrscheinlich der teuersten Projekte. Und ich gebe da auch Arabella recht. Also ich kenne auch den ersten Band des Romans und bin sehr zugänglich für Science Fiction. Und komischerweise haben mir auch die Umsetzung der Game-Szenen ganz gut gefallen in der Serie, was ich dachte beim Lesen der Bücher, dass das eigentlich nicht gut machbar ist. Aber komischerweise finde ich, haben sie das geschafft. Auch die chinesischen Teile, die belassen wurden, fand ich, waren sehr gelungen. Aber ja, Arabella sagte das schon. Also diese Freundesgruppe war teilweise unerträglich. Und da sie halt auch die zentralen Charaktere waren, war das für mich auch eigentlich so das Hinderlichste an der gesamten Serie. Ich habe sie trotzdem ganz gerne geschaut, denn die Geschichte ist schon sehr interessant. Also die Buchvorlage dementsprechend. Sprich, wenn ihr die Zeit habt, dann lest das Buch wahrscheinlich. Ist die primäre Aussage, aber auch die Grundidee der Serie fand ich schon sehr spannend. Und ich muss auch sagen, dass es mir dann doch auch gefallen hat zu schauen, obwohl ich sie nicht besonders gut finde.
gefallen hat zu schauen, obwohl ich sie nicht besonders gut finde, dann kann ich noch kurz den Slow Horses Shoutout hier machen. Das ist ja eine Serie, die immer mehr durch die Decke, glaube ich, geht mittlerweile, also die sich so langsam gemausert hat auf Apple TV Plus mit Gary Oldman als Jackson Lamb, der da Slough House leitet, eine, also was es in echt natürlich nicht gibt, aber so ein runtergerocktes Büro von Scotland Yard, wo halt alle Leute, die irgendwie zu schlecht sind für Scotland Yard oder der, wo irgendwie, weiß ich nicht, mal was schiefgelaufen ist, die dann da landen und einfach die ganze Zeit halt von Gary Oldman, der Löcher in den Socken hat und fettige Haare, beleidigt werden. Das ist das Konzept der Serie. Und es ist so wie so ein Autounfall für mich. Also das ist einmal natürlich gut gemacht, weil es gibt diese ganzen Bücher, auf denen das basiert. Und dadurch wissen die, glaube ich, natürlich auch immer, was die machen müssen. Die müssen einfach das nächste Slow Horses Buch verfilmen halt so. Und dadurch ist halt klar, dass es abgeschlossene Staffeln sind. Da gibt es immer einen Fall, der muss gelöst werden. Und dann werden die da halt durch die Gegend gescheucht und ich weiß nicht, also alles, was so an Charakterisierung oder Ernsthaftigkeit auch immer dann versucht wird in der Serie, funktioniert für mich nicht so richtig und auch, also voller Logiklöcher, das ist an sich nicht immer so schlimm, aber ich finde bei so einer Serie, die so ein bisschen ja auch darauf aus ist, wer könnte jetzt wo sein, wer könnte was wissen, wo könnte man sich jetzt reinhacken und wo vielleicht nicht, da ist es vielleicht schon mal ganz wichtig, da wird vieles über Bord geworfen, es macht aber einfach Spaß, sich das anzuschauen, also ja, ich warte da sehnsüchtig auf die nächste Staffel, obwohl ich bei jeder Staffel wieder denke, was ist das wieder für ein Quatsch, aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine Serie, die es gibt und die ich irgendwie empfehlen kann, obwohl sie in Teilen, glaube ich, gar nicht so gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal geschaut habt.
Ich habe nur die erste Staffel, glaube ich, nicht ganz zu Ende gesehen. Ich bin irgendwie nie so ganz reingekommen damals. Aber ich höre auch von vielen Ecken, wie sehr sie es lieben. Also auch lieben Gruß an Tim da bei uns in der Redaktion, der uns das immer wieder ans Herz legt. Aber ich muss das auch nachholen, das ist auf meiner To-Do-Liste. Obwohl das jetzt, Christian, das klang jetzt nicht so überzeugend, was du sagtest.
Nee, ich will euch noch nicht dazu verdonnern, aber wenn ihr mal so eine, ich weiß nicht, wenn ihr einfach mal irgendwas schauen wollt, was einigermaßen unterhaltsam ist, dann kann man das schon gucken und sich dann so ein bisschen drüber aufregen. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Anime-mäßig, wisst ihr, es ist so ein bisschen wie so Death Note oder sowas, finde ich so, wenn der Gary Oldman, dann diese Chefin vom Scotland Yard, wenn die dann so zusammen auf so einer Parkbank sitzen und so ihren großes Spiel spielen, ist auch so eine Serie, wo Leute ein Spiel spielen, aber es ist halt ein sehr seltsames Spiel, aber kriegt einen dann doch manchmal mit manchen Twists und manchen Folgen und so, ja. Aber es ist auch so ein bisschen TKKG-mäßig, wisst ihr, also, ja. Arabella, du hast es nicht gesehen. Höre ich aus diesem Lachen.
Sorry. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Agenten-Setting Fable ist überhaupt nicht groß.
Ja,
das gilt auch für Slow Horses. Auch wenn ich den Anfang, den ich gesehen habe, Gary Oldmans Figur ganz charmant fand, aber nachdem es so viel zu sehen gibt, wäre das jetzt nichts, was für mich besonders zu den reizvollen Serien gehört. Nee.
Ja. Okay. Gibt's noch irgendwas, was erwähnt werden muss? Sonst würde ich mal sagen, können wir Richtung Ende gehen. Hanna, hast du noch irgendwas?
Ich überlege gerade, vielleicht wollen wir noch ein bisschen, vielleicht noch eine Serie erwähnen. Ich glaube, Arabella, ich würde dir endlich da das Feld überlassen, weil ich weiß, dass du, glaube ich, sie sehr mochtest. Noch eine deutsche Serie, die sehr viel Aufsehen erzeugt hat in diesem Jahr, und zwar Zeitverbrechen. Wollen wir noch kurz drüber sprechen?
Können wir gerne machen.
Das reimt sich sogar
fast. Muss ich den Aufschlag machen, heißt das?
Ja, bitte. Du kannst es zum einen sehr viel besser. Und ich glaube, du mochtest sie auch noch einen Tick mehr als ich.
Ist es so? Hattest du sie in deiner Top 10?
Nein.
Okay. Ich weiß nicht, wie viele Serien ich jetzt schon eingeleitet habe mit Das war eine Überraschung für mich, aber es gilt auf jeden Fall auch für Zeitverbrechen. Denn eigentlich bin ich auch True Crime nicht besonders zugeneigt. Also da kommen wir dann wieder in die Gefilde, die ich vorhin gesagt habe, in Bezug auf Baby Reindeer. Immer wenn das sowas Voyeuristisches hat, ist es eigentlich nicht meins. Und gerade weil es eben Zeitverbrechen ist und damit dem Podcast nachempfunden ist, mit Sabine Rückert war ich erstmal sehr vorsichtig, sehr skeptisch, weil ich finde, auch der Podcast ist sehr sensationalistisch im Berichten über echte Kriminalfälle. Das heißt, ich hätte erstmal gar nichts erwartet, wurde dann aber auch in dem Fall eines Besseren belehrt, denn es ist eben kein 0815 True Crime Drama, auch wenn dennoch echte Fälle im Fokus stehen. Tatsächlich werden diese unterschiedlichen Fälle aber von Folge zu Folge von unterschiedlichen Regisseurinnen und Regisseuren inszeniert. Und ich hatte den Eindruck, als hätten sie auch bewusst ausgesucht, was sie erzählen wollen. Dass das eben nicht dieses klare, ach, wer ist der Mörder und wie grausam war, was er verübt hat, sondern dass man sich irgendwie Geschichten ausgesucht hat, die ein bisschen mehr erzählen. Und das ist zum Beispiel in der ersten Folge, wie gesagt, das ist jede Folge abgeschlossen. Sie hat auch beinahe oder sogar Spielfilmlänge. In der ersten Folge könnte man sagen, geht es dann beispielsweise um unterlassene Hilfeleistung. Also ein junger Mann, der nach einer durchzechten Clubnacht eigentlich nur nach Hause möchte, wird von der Polizei fallen gelassen. Er bekommt keine Hilfe unterwegs. Das ist das eine, also die thematische Wahl der Fälle, aber auf der anderen Seite auch, wie sie inszeniert werden, weil in dieser besagten Geschichte gibt es zum Beispiel eine 40-minütige Einstellung, die dir zeigt, wie er nach und nach kollabiert, wie es ihm immer schlechter geht, weil er keine Hilfe bekommt. Und Ähnliches zeigt sich quasi in den anderen Episoden auch. Also es gibt beispielsweise eine V-Mann-Folge, der von Lars Eidinger gespielt wird, wo es dann auch wieder eher darum geht, welche Macht haben eigentlich V-Männer? Was läuft da eigentlich schief? Und was ich damit sagen will, ist, Zeitverbrechen hat mich jetzt nicht in diesem Sensationalismus bedient, sondern eher im weiter darüber nachdenken, stellenweise weiter darüber informieren wollen, wie laufen bestimmte Dinge jetzt speziell in diesem V-Mann-Fall zum Beispiel. Und ja, durch diesen Mix thematisch, aber auch inszenatorisch so interessant, hat sie es auch in meine Top 10 gemogelt. Ich weiß nicht, Hanna, was hat dir gut gefallen an Zeitverbrechen, wenn es bei dir auch weit oben rankt?
Ich muss gestehen, diesmal würde ich dir sogar folgen. Auch ich bin kein True Crime Fan und höre auch den Podcast nicht. Deswegen dachte ich so, okay, Riesen-IP in Deutschland. Ich glaube, 5 Millionen Hörer und Hörerinnen irgendwie pro Folge. Uch, müssen wir jetzt wieder so eine IP verfilmen, in Anführungsstrichen. Und dann hat es mich auch wie du überrascht, weil im Endeffekt sind die Folgen zwar abgeschlossen, aber wir erfahren eigentlich gar nicht, wie es ausging. Also die Serienschaffenden haben gar kein Interesse daran, dir nachher dann zu sagen, ja, und der wurde jetzt verknackt für 4 Monate oder 4 Jahre oder was auch immer. Denn genau wie du sagst, dass eigentlich das Opfer steht wirklich absolut im Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt auch noch mal die Televisionale ins Spiel bringen kann, die war ja gerade, wie gesagt, im November in Baden-Baden und auch Helene Hegemann, die eine Episode umgesetzt hat und auch der Showrunner waren vor Ort und sie haben eigentlich ziemlich eindeutig durchklingen lassen, dass alle keine Fans von True Crime sind. Und ich finde, das spricht für die Serie. Denn genau wie du sagst, hatten sie halt die
Ja,
Möglichkeit,
der
dann
umgekehrte
sicherlich eine,
Fallout-Fall.
genau, eine Folge auszuwählen und dann sozusagen was draus zu machen. Ja, es war wirklich ganz interessant. Und warum man, finde ich, Zeitverbrechen, wenn man sich für Serien interessiert, mal schauen sollte oder mal reinschauen sollte. Und ich habe das jetzt auch schon mehrfach gesagt heute, aber es sieht wirklich einfach so fantastisch aus. Ich wusste nicht, dass deutsche Serien so aussehen können. Die Kamera ist einfach was komplett anderes, als was wir im deutschen Fernsehen gewohnt sind. Und ja, es ist möglich, einfach eine der geilsten, wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht von einem Tatort. Und ich wünsche mir fast, dass wir irgendwann mal eine Zeitverbrechenfolge einfach Sonntag um 20:15 zeigen. Und ich weiß, das wird nie passieren. Und ich meine, die Serie ist ja auch, sag ich mal, erstmal im Giftschrank von Paramount Plus verschwunden, im Zuge von der Paramount Plus, sage ich mal, Änderung von deutschen Originals. Das war ja ein Wunder geradezu, dass wir überhaupt die Serie noch sehen in Deutschland. Sie war ja auf dem Filmfest München, glaube ich, gelaufen und ist dann, Gott sei Dank, also hat RTL Plus zugeschlagen. Da gab es ja auch noch so einen kleinen Bieterstreit im Hintergrund, wobei aber, glaube ich, alle sich fragten, alle Streamer, ja, okay, sollen wir es kaufen? Aber der typische True Crime-Hörer des Podcasts wird halt verwirrt sein von dem, was er nachher sieht. Denn er kriegt was komplett anderes und er kriegt was komplett Gutes. Und das finde ich so faszinierend. Also diesen ganzen, sag ich mal, auch Business Case zu Zeitverbrechen finde ich sehr, sehr faszinierend, aber auch inhaltlich, wie Arabella sagte, die 4 Folgen sind sehr ungewöhnlich für den deutschen Markt und absolut sehenswert.
Okay, das klingt ja richtig. Hätte ich ja nie erwartet. Ja, genau. Ich bin auch, mache einen weiten Bogen um True Crime. Hab nur gesehen, Sandra Hüller ist da dabei, ne, in einer Folge. Aha. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Da muss ja noch irgendwas erwähnt werden, muss irgendwas noch geshoutoutet werden. Habt ihr noch irgendeine Serie, bei der man jetzt einmal nochmal sagen muss, die gab es auch 2024?
Na gut, also wie ihr ja teilweise auch enttäuscht wart von der Serie, hat mich leider auch die zweite Staffel von Arcane ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr
Stimmt,
da
das
noch.
kam auch zurück. Das, weißt du, Hannah, läuft mir bei mir auch wieder unter diesem Thema, Was war da nochmal in der ersten Staffel los? Weil ich weiß, die erste mochte ich auf jeden Fall, aber hatte auch noch nicht mich jetzt aufgerafft, die zweite zu schauen.
Ja, und ich kann dich jetzt schon mal vorwarnen. Ich mochte die erste sehr, sehr gern. Ich glaube, sie war sogar meine Top-Serie in dem Jahr. Und ich habe das Previously On gesehen, was, glaube ich, 4 oder 5 Minuten geht und hatte trotzdem keinen Plan mehr, was passierte. Also ich war völlig lost am Anfang und leider war ich insgesamt auch ein bisschen lost in der kompletten zweiten Staffel, die auch wiederum natürlich technisch brillant ist, absolut, keine Diskussion, die mich aber insgesamt sehr enttäuscht hat, also speziell was die Charaktere angeht. Mhm. Ich will da auch gar nicht zu sehr spoilern, also schau sie dir noch an, die neuen Folgen. Ja, ich weiß, dass viele sie auch mochten. Ich gehöre leider zu den Kritikern von Arcane Staffel 2 und gehe jetzt sehr, sehr traurig auch da irgendwie raus, weil, wie gesagt, die erste Staffel mich so wahnsinnig umgehauen hat.
Und was die Animation aber so angeht, ist das immer noch auf diesem Niveau?
Nein,
auf diesem
es
Niveau?
Ist technisch brillant. Brillant. Okay. Es gibt, also, nein, es ist immer noch unfassbar gut und ich kenne nichts Vergleichbares aus dem Anime-Bereich.
Okay. Aber was die Figuren angeht und so, das hatte ich nämlich auch gelesen, genau, dass da ein paar Sachen nicht so gut geworden sind.
Auch das Ende fand ich sehr enttäuschend. Also ich bin echt ein bisschen traurig. Ich meine, so, mir kommt fast eine kleine Träne, wenn ich an Arcane jetzt denke.
Oh.
Mit dieser Träne gehen wir aus diesem
Serien. Aber lass uns mit was Positivem lieber rausgehen, genau.
Habt ihr noch was? Hast du noch was, Arabella, irgendwas Positives?
Ach, ich könnte, glaube ich, und das wäre schon fast zu viel des Guten, vielleicht noch mit den sehenswerten deutschen Serien in diesem Jahr weitermachen. Das müssen wir aber wirklich nicht mehr en Detail machen. Kafka hatte mir erstaunlich gut gefallen, hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mit David Schalko sehr viel in der Regel anfangen kann. Vor allem Ich und die anderen mochte ich sehr gerne und ich finde auch hier war es mal ein Jubiläum, was nicht das typisch öffentlich-rechtliche, ja, einheitliche, standardisierte war, sondern wo man sowohl handwerklich, aber auch wieder inhaltlich anderes gesehen hat, wo tatsächlich die einzelnen Episoden abgeschlossen waren und mit jeder Episode neu gefragt wurde, ja, wie soll man sich jemanden wie Kafka eigentlich annähern? Deswegen auch das für mich eins der Highlights. Wie gesagt, es gibt erstaunlich viel Deutsches in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr Die Zweiflers gesehen habt oder Schwarze Früchte, aber auch im Comedy-Bereich sowas wie Players of Ibiza. Vielleicht ende ich damit, dass das deutsche Serienjahr, und ich dachte auch nicht, dass ich das jemals sagen würde, aber tatsächlich erstaunlich stark war für mich 2024.
Absolut, gebe ich dir auch recht. Gerade Schwarze Früchte haben mich sehr überzeugt aus der Liste, die du aufgeführt hast. Also da sollte man wirklich mal einen Abstecher jetzt vielleicht über Weihnachten in die Mediatheken machen. Gerade die ARD, finde ich, hat ein sehr gutes Jahr. Sehr interessante, mutige Projekte da auf den Weg gebracht. Also ja, sollte man wirklich mal reinschauen.
Okay, Hanna, wenn man deine Arbeit bei Serienjunkies noch ein bisschen weiter verfolgen will, was sollte man denn hören? Was ist denn podcastmäßig gerade so, was sind für Folgen rausgekommen? Habt ihr wahrscheinlich ja auch die ganzen Best-of-Sachen gemacht oder noch vor euch?
Oh je, Christian, die kommen noch. Die kommen noch. Wir haben aber gerade ein etwas neueres Format. Vielleicht wollt ihr da mal reinhören. Würde mich sehr freuen. Auch gerne eure Meinung teilen dazu. Und zwar haben wir es SJ Weekly genannt. Das war eigentlich der Arbeitstitel, wo wir jede Woche mal so ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich gerade passiert ist in der Serienwelt, also auch so newstechnisch. Und dann nochmal reingehen, einfach was haben wir geschaut, was haben wir gut befunden, was nicht. Also so Mini-Kritiken. Und dann eigentlich, was kommt in der nächsten Woche. Und ich merke, das ist ganz schön anstrengend, das vorzubereiten. Mittwochs kommt die neue Folge immer. Aber wenn ihr da beim Serienjunkies-Podcast mal reinschauen wollt, mal reinhören wollt, ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich mag das sehr gern, das Format. Danke
ja,
dir.
Ja, mega. Richtig Lust drauf. SJ Weekly heißt das. Arabella, hast du irgendwas noch gerade geguckt, geschrieben über irgendwas oder so? Sollen wir auf irgendwas hinweisen?
Ach, ich habe so viel jetzt schon gesagt, was ich zuletzt gesehen habe, was gut war. Man findet meine Texte bei Taz vor allem, man findet sie bei der Berliner Zeitung mitunter auch, meistens gesammelt auf meinem Twitter-Account. Wer mir da gern folgen möchte, da freue ich mich natürlich immer. Ist etwas kompliziert, Volatilis Aetas, wahrscheinlich findet man mich auch unter meinem normalen Namen. Sehr gerne dort folgen, wer möchte.
Ja, findet man. Das muss ich nämlich auch mal eingeben, um ihn zu verlinken dann in den Shownotes. Aber habe ich da auch nochmal gemacht. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Meinung zu diesen ganzen Serien. Es hat mir einen großen Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar Empfehlungen auf jeden Fall mitgenommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War super.
Ja, danke auch von mir.
Vielen, vielen Dank. Und genau, wir anderen hören uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.